Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Es ist wahrscheinlich wieder sowas wie ein kleiner Meilenstein-Moment für diesen Podcast, denn wir haben heute mit Daniel Marx, den CEO und Gründer von Urlaubsguru, mit am Start. Und Urlaubsguru ist einer der wenigen Marken oder Unternehmen, die es geschafft haben, mehr als 150 Millionen Euro Umsatz zu machen. Sie machen weit über 150 Millionen Euro Umsatz. Der genaue Umsatz wurde in diesem Podcast nicht disclosed. Es ist aber eine unglaubliche Geschichte, wie sie in über 10 Jahren von einem kleinen Reiseblog zu wirklich einem der relevantesten deutschen Player im Reisemarkt geworden sind. Das ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Daniel gibt extrem tiefe Einblicke, wie vor allem auch Corona das Unternehmen eigentlich fast sozusagen in die Brüche gebracht hat, wie wenig damals wirklich ging. Es gab Tage, da kam eigentlich so gut wie keine Buchung rein, wie sie es geschafft haben, doch aus dieser doch sehr, sehr schwierigen Zeit, weil es, glaube ich, eben wenige Bereiche gab, die mehr von dieser Corona-Krise betroffen waren wie der Reisemarkt, wie sie es geschafft haben, da wieder rauszukommen, wie sie es geschafft haben, dann wieder auf weit über 150 Millionen Euro Jahresumsatz zu skalieren, wie er den Wettbewerb sieht, wie ein Check24 einordnet und eben auch, warum die Kollegen aus Unna bzw. Aus Holzwickede jetzt sozusagen mehr und mehr den Change hinbekommen, zu einem eigenen Reiseanbieter zu werden. Es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Es ist eine sehr, sehr verzwickte Welt, die ja von sehr, sehr dünnen und kleinen Margen getrieben ist. Es ist aber ein sehr, sehr spannendes Gespräch, wo, glaube ich, jeder was für sich mitnehmen kann. Deswegen will ich gar nicht lange drum herum reden. Wir gehen direkt rein.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Daniel Marx von Urlaubsguru. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Vielen Dank für die Einladung.
Auch von mir herzlich willkommen. Wie geht's?
Super gut. Nachdem wir jetzt gerade schon 30 Minuten über Fußball gequatscht haben, bin ich warm.
Ja, das stimmt natürlich. Es ist eine sehr, sehr spannende Folge, die wir, glaube ich, heute gemeinsam hier auf die Beine stellen, weil du bzw. ihr seid in einem Bereich tätig, den jeder kennt, jeder nutzt ihn, jeder ist sozusagen omnipräsent auch sozusagen, diesen auch am Benutzen. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Ding von außen heraus, aber keiner versteht so ganz, glaube ich, wenn man nicht sozusagen du vielleicht bist, wie dieser Reisemarkt eigentlich an sich funktioniert. Also wir freuen uns erstmal sehr, auch jetzt nach knapp 2 Jahren E-Commerce Decoded in diesen Bereich auch einfach tiefer einzusteigen, wo wir vielleicht so ein bisschen so die ganze Geschichte von Urlaubsguru und wie ihr vielleicht auch Marketing betreibt, so ein bisschen aufräumen. Stell dich doch vielleicht gerne einfach selber mal kurz vor, Stage is yours, was ihr vielleicht genau macht, wie viel Umsatz ihr macht, wie viele Leute ihr seid, ist am Anfang immer ziemlich spannend, um die Leute so ein bisschen so zu hooken, auch weiter zuzuhören.
Gerne, gerne. Also ich bin Daniel Marx, komme aus Unna, das liegt unweit vom bekannten Westfalenstadion, hatten wir ja gerade schon als Thema, und habe 2012 zusammen mit dem Kollegen Daniel Kran Urlaubsguru gegründet, erstmal so als Hobby-Idee. Das heißt, wir sind klassisch mit einem WordPress-Blog gestartet 2012 und hatten da gar keine Geschäftsgebaren, gar keinen Ansinn dahinter, sondern haben das, wir sagen immer so schön, wie andere zum Handball- oder Fußballtraining gegangen, haben wir diese Webseite gepflegt, damals im Affiliate-Bereich. Das heißt, wir haben uns von Drittanbieter-Webseiten Angeboten geholt, die auf diese Webseite gestellt, und hatten auch selbst zu Beginn 2012 gar kein wirtschaftlichen Interesse daran, sondern wir haben gesagt, packen das mal drauf, weil Daniel zu dem Zeitpunkt noch ein gewisser Exot war, der nämlich seine Reisen, die er für sich privat konsumiert hat, im Internet gebucht hat. Das klingt jetzt mit dem Blick aus 2025 ja nach nichts Besonderem. 2012 war das noch definitiv besonders. Da war das eher das stationäre Reisebüro, was diese Reisen verkauft hat. Und er hat dann immer mehr Anfragen und Fragen von Freunde und dann irgendwann von Freundesfreunde bekommen. Und dann haben wir irgendwann bei ihm auf dem Balkon gesessen und gesagt, ja, lass uns doch mal einen Blog bauen. Ich komme aus der IT-Welt, ich bin IT-Ingenieur, um da nochmal auf den Punkt mitzukommen. Das heißt, ich bin jetzt kein klassischer Softwareentwickler, aber einen WordPress-Blog hochziehen, das ging da mit meinen Fähigkeiten noch. Und dann haben wir da einfach angefangen, diese Webseite ins Netz zu stellen, ganz, ganz unbedarft, und haben uns trotzdem, damit wir uns hinterfragen, warum tun wir das jetzt überhaupt, haben wir gesagt, wenn alles richtig, richtig gut läuft, dann soll in 2 Jahren die Einnahmen, die wir diese über die Webseite tätigen, und damit haben wir damals über Display Umsätze gesprochen, wir haben uns mit Affiliate, kannten wir gar nicht. Wir haben einfach diese Angebote initial ohne Links draufgestellt mit Tracking-Code, sondern einfach mit Direkt-Links. Haben wir gesagt, wenn es nach 2 Jahren unsere Mieten bezahlt und wir haben ganz normal in Wohnungen gemietet, jetzt nicht irgendwie Schloss Versailles, dass ihr irgendwie da jetzt andere Größen bedenkt, haben wir gesagt, dann hat das für uns einen Erfolg. Und dann sind wir irgendwie so ein bisschen von dem eigentlichen Erfolg überrumpelt worden, indem wir dann gemerkt haben, okay, das findet sehr großen Anklang, vor allem auf Social Media, dass Leute das interessant finden, dieses, ja, ich glaube, sind wir uns alle einig, sehr positive Thema Reisen. Da assoziiert jeder etwas Positives mit, schöne Bilder, vor allem auf Social Media, für die weibliche Zielgruppe, die sehr auf Emotionen steht, kam das sehr gut an, und wie so eine positive Schneelawine haben wir dann immer mehr Reichweite über Social Media bekommen.
Und wo steht das Ganze heute? Also zu sagen, wenn man das Endprodukt so einmal so zusammenfasst, bevor wir sozusagen die Geschichte einfach sozusagen Stück für Stück aufrollen, ist es sozusagen, wie groß seid ihr? Was macht ihr so ungefähr an Umsatz?
Also wir haben so ein bisschen Achterbahn natürlich gehabt, wir werden sicherlich auch gleich nochmal über Corona und Co. sprechen, aber wir haben auch eine Änderung des Geschäftsmodells. Das heißt, ganz am Anfang ohne Links, also ohne Links meine ich mit ohne Tracking, dann Affiliate, dann 5, 6, 7, 8 Jahre reines Affiliate gemacht, dann irgendwann angefangen, die eigene Buchungsplattform ins Leben zu rufen, wo wir jetzt heute sind. Und wenn wir jetzt heute aufnehmen, sind wir jetzt auch kurz davor, unseren eigenen Reiseveranstalter zu gründen und live zu nehmen. Das heißt, es ist schon eine gewisse Geschichte in den letzten Jahren damit passiert. In Corona mal ganz tief nach unten geguckt und Tage gab, wo wir 0 Euro Umsatz haben. Ja, und letzte Woche hatten wir jetzt mehrere Tage, wo wir mehr als deutlich als 1 Million Reisevolumen pro Tag vermittelt haben, jetzt nicht die Erkenntnis haben, dass das jetzt ein durchschnittlicher Tag ist und wir irgendwo bei 400 Millionen im Jahr stehen. Aber wir machen auf jeden Fall einen ordentlichen dreistelligen Umsatz pro Jahr an vermittelten Reiseumsatz. Das ist immer ganz wichtig, wenn da jetzt irgendwie Leute sind und dann im Bundesanzeiger nachgucken und sagen, das passt gar nicht, sondern das sind die Zahlen, die ich gerade nenne, vom vermittelten Reiseumsatz, ist nicht das, was wir bilanzieren.
Das ist schon eine Hausnummer. Wenige Leute, die bisher hier saßen, die sagen können, auch wenn es so gesehen ja sowas wie Außenumsatz ist, sage ich jetzt einfach mal, da auf ja neunstellige Beträge zu kommen und die sozusagen Jahr für Jahr mit dem Team abzurocken, ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Also das muss man schon so sagen. Wenn wir vielleicht sozusagen jetzt anfangen, diese Geschichte so Stück für Stück aufzurollen, du hast eben schon so ein bisschen so die ersten Einblicke reingegeben, ist es ja, glaube ich, einfach eine sehr, sehr besondere Geschichte. Also irgendwie, es gibt, glaube ich, kein Produkt oder wenig Produkte, die sich wahrscheinlich so viel anpassen mussten in den letzten 10 Jahren, wie irgendwie eine Reiseplattform beziehungsweise ein Produkt sozusagen in diesem Markt. Ganz initial hast du es eben schon selber gesagt, es hat irgendwie begonnen mit einem Gespräch zwischen dir und deinem Co-Founder Daniel. Was war das vielleicht für ein Gespräch oder wie kam es erstmal dazu, wenn man sich überlegt, heute macht ihr irgendwie ein paar 100 Millionen Euro Umsatz zu, okay, wie fangen wir eigentlich an und irgendwie soll es vielleicht mal irgendwie unsere Miete bezahlen? So, das ist ja einfach, das sind ja zwei Welten, die nicht verschiedener sein können. Was war das für ein Gespräch und wie kam so ein bisschen so diese Initialzündung dann einfach dazu?
Ich meine, über dieses Gespräch, das auf dem Balkon bei Daniel stattgefunden hat, über den gibt es so viele Gespräche schon. Also darüber, also für uns war das ein, nicht falsch verstehen, nur nach 15 Gespräch, wir saßen da zusammen, keiner weiß mal, welche Getränke da waren. Wir haben einfach über diese Idee philosophiert, von der wir ja damals gar nicht wussten, wie sie stark unser Leben verändert. Also wenn ich irgendwie so 3, 4 prägende Punkte in meinem Leben nehmen darf, dann wird wahrscheinlich dieses Gespräch in der Retro mein Leben und sein Leben und wahrscheinlich auch von ganz vielen hunderten Angestellten, die jetzt bei uns im Unternehmen sind, noch sein werden oder auch waren, ja maßgeblich verändert. Das heißt, ich kann diesem Gespräch gar nicht so viel beiwohnen, weil es für mich ein 0815 Gespräch war, weil wir in dieser Situation, und das soll gar nicht abwertend klingen, uns gar nicht bewusst sein konnten, was da gerade überhaupt entsteht. Und ich glaube, im Nachgang war auch diese Leichtigkeit, dass wir gar nicht Sachen so hart hinterfragt haben, dass wir jetzt nicht von einer Business School kamen und sagen, unser Ziel ist es, weil man uns das von uns erwartet, dass in den nächsten 5 Jahren was kommt. Wir standen mit beiden Beinen im Leben. Ich war zu dem Zeitpunkt schon auch Familienvater, meine Kurze war gerade ein paar Monate alt. Das heißt, mein Lebensmittelpunkt und Fokus war ein ganz anderer. Daniel war in seinem beruflichen Umfeld auch zufrieden. Wir haben damals die gleichen Lebenspartner gehabt, die jetzt unsere Frauen sind. Das heißt, da gab es jetzt auch irgendwie nicht irgendwie den Wunsch, wir müssen die Welt erobern oder wir müssen mal ausbrechen auch etwas, sondern wir waren da zufrieden, aber wir waren immer untriebige Menschen. Also wir haben uns immer mit Sachen auseinandergesetzt. Wir kannten uns ja auch aus Internetprojekten und deswegen war auch ab Stunde Null da ein Vertrauen da und eine gewisse Symbiose. Aber dass das so einen Weg mit sich nimmt, wusste ich einerseits nie. Hätte aber auch zum Beispiel in Corona mal ein Negativbeispiel, hätte ich auch nie gedacht, dass man so krass fallen kann und jetzt aber auch sich wieder daraus gearbeitet hat mit allen Herausforderungen, die dieses Reiseumfeld, wo wir wahrscheinlich auch gleich noch drüber sprechen werden, mit sich gibt. Deswegen, das Gespräch war ganz normales, Jungs, die sich treffen, kennen sich, philosophieren über diese Idee, dann haben wir ein bisschen länger gebraucht, um Domain zu finden, dann kam aber ein guter Bekannter rein, der hat Daniel Fußballschuhe zurückgebracht und sagte, einfach aus dem Affekt, ja, dann nennst du doch Urlaubsguru. Und das haben wir gar nicht hinterfragt, weil wir auch gesagt haben, ja, die Domain, gehen wir da jetzt die nächsten 12 Jahre mit, machen wir da, Daniel ist bei uns fürs Marketing zuständig, der wird sich nicht damals hinterfragt haben, gebe ich da jetzt in den nächsten 5 Jahren für diese Marke 10 Millionen Marketing-Spendings aus, ist diese Marke positiv assoziiert? Ist Guru etwas Positives? Also da muss man sagen, da kamen zwei Jungs, die vom Toten und Blasen keine Ahnung hatten zusammen, die vielleicht in sich ein paar Fähigkeiten vereint haben, die Glück muss man auch herausfordern, deswegen nur auf Glück schieben fände ich immer zu einfach, aber die das Momentum gesucht haben, aber sich dieser Situation gar nicht bewusst waren.
Wie groß war denn der Reisemarkt zu der Zeit oder wie war das aufgestellt? Wie hat man da seine Reise gebucht, wenn du sagst, Daniel war zu der Zeit der Exot, der es online gemacht hat?
Also zu dem Zeitpunkt wird das jetzt nach meiner Schätzung eher so 75-80% stationär gewesen sein. Und mittlerweile jetzt im Jahr 2025 sind wir eher so, dass der stationäre Reisebereich eher noch 40-45% abbekommt. Durch Corona natürlich nochmal deutlich beschleunigt, weil die Innenstädte wirklich, sprichwörtlich mal so tot waren und die Digitalisierung nochmal angetrieben war, aber man sieht auf jeden Fall ein Shift, also wirklich eher ein Exot im Jahre 2012 und da gab es auch nicht allzu viele Webseiten, die dieses Thema der Vermittlung mitgemacht haben. Wir als Blog, die dieses Reisethema hatten mit Angeboten, war wirklich gänzlich neu, also da gab es uns und vorher die Urlaubspiraten, die dieses Idee schon mitgebracht haben. Ja, und da sind ja dann noch ein paar Ableger raus gewachsen. Aber den einen oder anderen gibt es heute noch, aber dieses Feld war wirklich damals sehr, sehr, sehr neu.
Und es gab ja auch noch nicht so viele, ich nenne es mal Preisvergleichsmaschinen, wie dann irgendwie ein Check24 oder Skyscanner für Flüge oder was weiß ich auch immer. Die waren ja auch dann alle.
Oder Trivago, was jetzt auch Trivago. Heute, was man kennt, das sind alles Sachen, die sind eher danach entstanden.
Ja. Okay, das ist schon eine interessante Zeit, weil irgendwie sozusagen, jeder kennt es ja vielleicht noch selber sozusagen früher auch von den Eltern, wie sozusagen da irgendwie eine Reise gebucht wurde, das war dann irgendwie mit dem Hörer irgendwie bei dem Reisebüro des Vertrauens, wo dann irgendwie die Tina, die Freundin von der Mama irgendwie, keine Ahnung, da was gearbeitet hat und dann ging das irgendwie darüber zu wir jetzt heutzutage, wo wir irgendwie einfach eher sagen, so ich will eigentlich so wenig Kontakt zu irgendwie wie möglich haben, ich will alle Infos online haben, das ist dann natürlich schon irgendwie einfach ein Change sozusagen in der Produktwelt, die ja schon schwarz oder weiß ist. Wie kann man sich so ungefähr das erste Urlaubsguru-Produkt an sich irgendwie so ein bisschen vorstellen? Also ihr habt euch dann irgendwie sozusagen zusammengesetzt, es war dann irgendwie sozusagen klar, okay, es geht in die Richtung. Ihr habt dann irgendwie einfach erstmal verschiedenste Angebote gesourced, ihr habt dann irgendwie geguckt, ey, wo gibt's gerade wirklich einen guten Deal zu machen und habt die auf euren Blog gepackt und habt damit dann irgendwie erstmal gestartet.
Ja genau, also Daniel war bei uns, sag ich mal, der Federführer, der dieses Thema, wo finde ich diese Angebote im Netz, nach vorne getrieben hat und da muss man sagen, so wie er für sich seine Reisen rausgesucht hat, haben wir das dann verbreitert. Das heißt, er hat ja auch Anfragen von Freunde und Bekannte bekommen und dann haben wir auch, wenn wir das Angebot für die rausgesucht haben, dann einfach publiziert auf die Website. Das heißt, das Ägypten-Angebot war dann jetzt nicht nur für eine Person, sondern es konnten sich dann auch nochmal 10 auf der Webseite angucken und dann sind wir einfach da dran gegangen, haben uns damit auseinandergesetzt, welche Webseiten sind gerade da und dadurch, glaube ich, haben wir einen sehr großen Vorteil gehabt, dadurch, dass wir am Anfang nicht als Affiliate klassisch gestartet, dass wir uns überlegt haben, wo kriegen wir gerade eine Provision, wie hoch ist die Provision, vergüten die gut, sondern wir sind einfach zu 1000% kundenzentriert an die Sache gegangen, sondern haben einfach gesagt, wir wollen Mehrwert schaffen, also wir wollen so ticken, wie wir auch gerade gerne behandelt werden, wie du es gerade im Reisebüro sagst, wo man sagt, okay, da geht jemand auf meine Bedürfnisse ein und guckt jetzt nicht danach, wo jetzt die Provisionstabelle gerade hängt, haben wir erstmal diese Webseite mit Leben gefüllt und auch da, um es einzuordnen, da gab es auch mal 2-3 Tage, wo wir kein Angebot auf die Seite gepackt haben, weil wir dann einfach, wir waren berufstätig, ich musste manchmal eher Pampers einkaufen, anstatt jetzt sich irgendwie um Reiseangebote zu kümmern. Aber das wurde dann immer mehr und dann, wenn du dann angefangen hast, damals ohne Cookie Consent auch in Google Analytics auf die Seite zu packen, dann wusstest du auch, was auf deiner Seite los ist. Natürlich hast du dich dann gefreut, wenn es am Tag, wo du nichts gemacht hast, waren 50 Leute auf der Seite und wenn du mal 2 Angebote publiziert hast und die kamen gut an, waren es auf einmal 200, dann ist das immer noch in absoluten Zahlen immer noch gering, aber du kriegst eine gewisse Wertschätzung, ein gewisses Feedback und wenn dann die Königsstufe ertragen war, dass du bei Facebook damals dann auch irgendwie noch einen positiven Kommentar bekommen hast, wie cooles Angebot oder so, ja dann...
Echt gefreut, ne?
Ja, dann hast du Dopaminausschüttung, dann freust du dich doch und dann bist du mit Daniel dann bei WhatsApp verbunden und sagst, ja, es kam doch gut an, lass mal gucken. Ja, und so ging dann diese Spirale immer weiter, dass du dann mehr Angebote reingepackt hast. Dann haben wir im Dezember erstmalig die ersten Affiliate-Links eingebaut, nachdem wir darüber...
2012 oder 2013?
2012. 2012 war die Geburtsstunde auch unserer, der Kran und Marx GbR, das Schild, glaube ich, in Bronze liegt heute immer noch bei Daniel mit ganz viel Stolz im Büro. Also das ist so ein bisschen unsere Entstehung, dass von der Idee dann auch die erste Firmierung stattgefunden hat. Und dann ging es ja auch relativ schnell. Dann im Januar hatten wir dann ein paar krassere Angebote gefunden, wo wir dann Fehler im Netz gefunden haben, Fehler im Sinne von, dass wir Gutscheine mit Produkten kombiniert haben, die eigentlich dann nicht für vorgesehen waren. Und da merkst du wieder, das würde heute nicht passieren. Also heute würde sowas durch jeden QS und QA-Prozess fliegen. Heutzutage gibt es auch keine klassischen Error-Fares mehr, wo Flugpreisfehler stattfinden, sondern da merkst du einfach, es war so ein bisschen Goldgräberstimmung, dass die Firmen, die eigentlich primär für den stationären Betrieb aufgebaut waren, da in das digitale Umfeld wollen. Und ja, wo Menschen arbeiten, passieren halt nun mal Fehler. Und wir haben damals ein paar Sachen gefunden, konnten dann die Menschen über Social Media darauf aufmerksam machen, dass du teilweise das beste Angebot war, wirklich für 3 Euro ein Wochenende ab Dortmund in Budapest verbringen, also mit Flug und Hotel, okay, weil du einfach einen guten Preis bekommen hast mit einem 100-Euro-Gutschein. Und das konntest du kombinieren, war eigentlich nicht so vorgesehen, aber es hat funktioniert. Ja, und dann hast du einfach zu Neudeutsch diese Viralität im Jahre 2013 geschafft, wo noch wenige Leute das Reisethema im Social Media verankern. Da gab es jetzt nicht die klassischen Blogger, Influencer, was du jetzt heute auch einfach als nicht Konkurrenz hast, aber sie nehmen dir halt was von deiner potenziellen Reichweite weg. Die hatten wir damals dann sehr primär auf uns gemünzt und für viele Leute war auch Social Media allgemein etwas Neues. Also heute ist das 0815 ist für jeden gängig, aber in Zeiten von 2013, Januar, war die Benutzung von Facebook noch cool, noch im Trend, war was Neues. Und wenn du dann noch auf dieser Plattform, die für dich schon grundlegend neu war, noch was Neues gesehen hast, dann hattest du erstmal eine Neugierde. Und dann gab es diese Möglichkeit bei Facebook, die hieß Angebot beanspruchen. Das heißt, wir haben dieses Angebot publiziert und damit der Kunde den Link zu diesem Angebot bekommen, musste er auf Angebot beanspruchen klicken. Dann wurde ihm das per Facebook an seine E-Mail-Box geschickt, hatte dann den Vorteil, es war immer für ihn dafür ein abrufbar, er musste es nicht suchen und im Wirrwarr von Facebook verlieren. Und der große Schneeball-Effekt, Schneeball wird immer so negativ besprochen, da war es für uns ja positiv, dadurch wurde das auf die eigene Pinnwand des Kunden gepostet. Und dann hieß es, Marvin hat das Angebot von Urlaubsguru in Anspruch genommen. Und natürlich im Reisekontext, dieses Wording war natürlich ein Goldgriff. Marvin hat das Angebot von Urlaubsguru in Anspruch genommen. Ist einfach, du liest das und denkst, Marvin hat gerade bei Urlaubsguru gebucht. Und du denkst dir, wenn der Marvin das macht, das ist ein smarter Typ. Ich kenne Urlaubsguru zwar nicht, aber das wird der Marvin schon aus guten Gründen gemacht. Dann kannst du dir vorstellen, bei einem 3-Euro-Angebot, das wollte jeder sehen. Mhm. Selbst wenn es nicht gebucht war, jeder wollte es sehen. Und dann warst du von heute auf morgen, warst du auf Tausenden von Pinnwänden, wo du dich dann auch wieder zig Leute erreicht hast. Weil damals war das dann noch neu, da war die Pinnwand noch was Besonderes. Und dann hattest du auf einmal wirklich, haben wir dann unseren Freundeskreis anguckt und dann hatten wir von keine Ahnung, 200, 300 Freunden, die wir da auf Facebook hatten, hatten dann 50 dieses Angebot von unserem Baby gerade in Anspruch genommen. Und dann dachte man, okay, das scheint zu funktionieren. Das haben wir natürlich versucht dann zu skalieren, aber nur mit Angeboten, wo wir auch gesagt haben, die haben einen gewissen Wow-Effekt und deswegen so ein bisschen auf deine Frage hinzukommen, was haben wir gemacht? Wir haben ganz viele Sachen, glaube ich, intuitiv richtig gemacht. Wir haben versucht zu skalieren, ohne dass wir uns über Skalieren Gedanken gemacht. Wir haben versucht, Marketing-Trends zu nutzen, die wir nicht hinterfragt haben, die da waren, die neu im Markt waren und wir nicht das Risiko in diesen Situationen gesehen, sondern wir machen jetzt einmal. Was soll denn passieren? Außer, dass es der Kunde nicht beansprucht, passiert nichts. Und wenn ich dann noch so historisch über die ersten Gespräche zwischen Daniel und mir über Paid-Marketing nachdenke, da konntest du damals bei Facebook, konntest du immer gewisse Stufen eingehen. Die niedrigste Stufe war wie 4 Euro. Und Daniel und ich haben dann teilweise per SMS oder WhatsApp, ich weiß nicht mehr genau, haben wir immer darüber diskutiert, ob wir jetzt 4 oder 8 Euro nutzen, um Paid-Marketing zu machen. Wenn ich dann über die heutigen Diskussionen in unserem Businessplan denke, wenn ich mit ihm, dann sage ich auch mal so, nein, wollen wir auch nochmal über 4 oder 8 Euro Spending heute diskutieren? Da merkst du einfach, zwei Jungs hatten eine Idee, aber waren sich dieser Power, dieses Momentum gar nicht klar. Weil wenn ich jetzt rückblickend, und das ist ja immer super einfach, mit dem Wissen von heute mal zu gucken, was hätte ich vor 11, 10 Jahren mal, hättest du wahrscheinlich ganz stumpf jemanden aus deinem Freundeskreis suchen müssen, der 100.000 Euro auf der Kante hat und sagt, lass mal jetzt 3 Monate in Angebote beanspruchen, reingehen. Und danach, bevor der Kunde das Angebot dann noch irgendwie von uns zugeschickt, muss er sich bei uns in den E-Mail-Verteiler eintragen. Hätte wahrscheinlich in 3 Monaten eine E-Mail-Database aufgebaut, die jeden Verteiler in Deutschland damals auf links gekrempelt hätte. Also wahrscheinlich mehrere Millionen, aber da denkst du nicht. Da kommst du dann gerade aus einer Situation, wo du deinen Alltag belebst und dir die Frage stellst zwischen 4 und 8 Euro. Deswegen ist es, glaube ich, auch mal ganz gut, sich zu reflektieren, zu gucken, was macht man falsch. Aber wir waren in dem Moment, haben wir ja nichts Falsches gesehen. Wir waren mit dem Moment super zufrieden und sind von der Seite, die, ich glaube, die Zahl war 3.333 Facebook-Fans im Dezember 2012, waren wir bei über 80.000 Ende Januar. Also innerhalb von 30 Tagen haben wir uns verzwanzigfacht. Dahinter fragst du dich ja nicht als Unbedarfter in dem Themenfeld, ja, hättest jetzt eher 25 oder 30 oder den Gedanken, sich irgendwo Geld zu leihen, wenn ich gerade gucken muss, dass ich den Kinderwagen bezahlt bekomme für meine Tochter. Das liegt ja total abstrus.
Aber stimmt. Wann seid ihr dann so ein bisschen erwachsen geworden? Also wann wurde es mehr? Gute Antwort, aber wann wurde es halt professioneller, dann sagen wir es mal so? Wann seid ihr in Vollzeit reingegangen? Wann kamen vielleicht erste Mitarbeiter dazu? Wie ist so ein bisschen die Timeline dann?
Das war dann 2013. Also man muss feststellen, im Januar 2013 haben wir auf jeden Fall festgestellt, dass es mehr als zum Handball oder zum Fußballtraining gehen, weil als wir dann gemerkt haben über Affiliate, da kommt auch was rein, da kommen teilweise auch Umsätze rein, wenn wir sie weiter so halten würden, dass sie deutlich mehr einbringen würden als die Miete, waren uns auf jeden Fall bewusst, hielt ich gerade eine Chance im Hofe. Und dann bin ich sehr dankbar, dass Daniel in der Situation war, dass er gesagt hat, okay, er ist auch von uns, auch bis zum heutigen Tage, der risikoaffinere von uns beiden. Und ich glaube, das ist so wieder die Mischung, wie müssen Menschen zusammenkommen? Weil er auf jeden Fall der sagt, okay, ich sehe da die Chance. Ich habe das mit ihm dann auch durchgerechnet und auch damals schon dreimal Worst Case berechnet, was passiert, wenn hier gefühlt die Welt untergeht. Und dann hat er irgendwann für sich den Entschluss getroffen im April. Da war er gerade parallel in Mexiko Urlaub und durch die Zeitverschiebung haben wir dann auch immer gechattet. Er so, yo, ich setze jetzt auf die Karte. Wir haben jetzt so viel in Anführungsstrichen auf unserem Konto gerade, dass wir mich ein Jahr durchbekämen, selbst wenn wir keinen Umsatz mehr machen. Und das war für mich dann, glaube ich, ein persönlicher Glücksgriff, weil ich hätte den Mut zu dem Zeitpunkt nicht gehabt mit der Tochter und auch gerade irgendwie nach dem Ingenieurstudiumgang jetzt gerade einen festen Job. Da sagst du nicht, ich mache das. Und Daniel war einfach, ist vom Typus Gott sei Dank da anders gestrickt als ich und hatte auch andere Rahmenbedingungen. Das war dann auf jeden Fall der Stein des Anstoßes, dass er sagte, ich gehe da jetzt all in. Hat dann auch direkt im Mai den ersten Vollzeitkraft mit reingebracht. Ja, und dann hat es aber gar nicht lange gedauert, bis ich auch meinen Job gekickt habe, weil wir hatten dann bei RTL Extra, haben wir den Reiseschnäppchen-Blog-Test gewonnen. Gibt es heute die Begrifflichkeit nicht mehr als solches, aber damals war das wirklich eine große Nummer, weil alle über diese Reiseschnäppchen, die man durch Social Media kannte, berichtet hatte. Wir haben diesen Test gewonnen und in Deutschland ist sowas wie, wer bei Stiftung Warentest ganz oben steht, ist dann schon der Krösus und wer Platz 2 und 3 ist, ist, ja, muss ich mich nicht mit abgeben. Deswegen war das Momentum. Ich zu dem Zeitpunkt mit als IT-Mensch bei uns für die Server verantwortlich und saß dann halt montagsabend zusammen mit Daniel auf der Couch. Unsere Frauen und Freunde waren da auch dabei und ja, ich sah dann parallel halt bei Analytics, okay, das ist jetzt aber hier, ist kein Hobby mehr. Ne? Bei 45.000 hat der Nginx-Server dann irgendwann mal die Grätsche gemacht und dann dachte ich mir, okay, wenn wir es schaffen, 45.000 Menschen heute auf unser Produkt aufmerksam zu machen, dann braucht die Firma mich morgen, dann bin ich nächsten Tag ins Büro meines Chefs, habe gesagt, war cool hier, danke wirklich für alles, also auch wie sie mir gegenüberstanden, als ich Papa geworden bin mit Homeoffice-Regelungen und Co., lacht man heute drüber, war damals keine Selbstverständlichkeit, danke für die Zeit, aber ich fühle mich zu was anderen berufen und habe es nie wieder bereut, als ich die Entscheidung getroffen habe, die damals meine Freundin, heute Frau, auch gesagt hat, die hat mir damals gesagt, mach es. Die hat irgendwie in mir gemerkt, dass ich so super unruhig bin, dass ich teilweise nach dem Job dann mit meinem Roller vom Bahnhof dann in unser erstes Büro gefahren bin, dann da abends noch irgendwie 2-3 Stunden mitgemacht habe, aber mir dieses Gefühl hatte, ich mache gar nicht richtig mit. Ich bin irgendwie, da ist gerade was, Daniel hat da das Risiko getragen, wir haben den ersten Angestellten und der Angestellte, der eigentlich nur eingekauft ist, der lebt dieses Thema gerade mehr als ich, hat mich auf jeden Fall irgendwie zerfressen und ich bin da Daniel dankbar, dass er gesagt hat, okay, ich gehe überhaupt diesen Stein des Anstoßes, den trigger ich, weil sonst wäre bei mir das Momentum gar nicht eingekommen. Ja, und meiner Frau, die damals gesagt hat, muss man sich vorstellen, mit einem Baby auf dem Arm.
Mach es.
Zieh durch. Also ja. Ohne sie hätte ich wahrscheinlich da noch lange mit mir hadern müssen, weil jetzt auch Familie und andere Freunde waren da jetzt nicht so von überzeugt. So, ihr macht da jetzt was im Internet und das bitte auch nicht falsch verstehen. Du machst irgendwie dein 5-Jahres-Studium, hast da jetzt den Job, bist irgendwie in der Antivirenforschung, hast verdienst ordentliches Gehalt und kannst jetzt die Grundlage für deine Familie bilden und dann ziehst den Stecker, weil du irgendwie im Internet über Tracking-Links Reisen verkaufen willst, hat nicht jeder verstanden.
Wie war denn vielleicht so ein bisschen, also wenn man eure Company-Geschichte so als Außenstehender vielleicht so ein bisschen einschätzt, gab es irgendwie so die Gründungsphase, dann gab es irgendwie die Zeit so von 2013 bis, glaube ich, Corona, dann gab es Corona und dann sozusagen jetzt die Neuzeit, wo wir jetzt gerade drin sind. Wenn man sich vielleicht einfach mal so die wichtigsten Hebel anguckt, bis Corona, sage ich jetzt einfach mal, wo man ja auch sagen muss, du hast es jetzt eben schon so gut eigentlich zusammengefasst, was so wichtige Steps waren, muss man sich ja überlegen, also ihr werdet ja vor Corona auch schon neunstellige Umsätze wahrscheinlich irgendwie, also Außenumsätze wahrscheinlich gefahren haben. Ihr wart ja, glaube ich, im Team auch nochmal vielleicht ein bisschen größer, als ihr jetzt wart. Was waren vielleicht so die wichtigsten Meilensteine, die ihr da so abgerissen habt? Oder hast du vielleicht noch so 2-3 wichtige Punkte im Kopf, wo du sagst, ey, das war einfach nochmal mega, mega wichtig, weil man hat eben schon gemerkt, vieles ging irgendwie dann so zur richtigen Zeit am richtigen Ort, vieles einfach sozusagen naiv ausprobieren und einfach sozusagen mehr in die Umsetzung zu kommen. Aber gibt es irgendwie so, wenn du die Zeit so ein bisschen rückwirkend betrachtest, so 2-3 Punkte, wo du sagst, ey, die waren wirklich einfach dann irgendwie entscheidend, weil, also es gibt viele, die natürlich sagen können, und Marvin und ich könnten zu unserer unternehmerischen Reise jetzt wahrscheinlich auch irgendwie so 2-3 Punkte sagen, die wir halt beeinflussen können oder die wir halt noch im Kopf haben, aber irgendwie nochmal auf so ein neunstelliges Niveau zu kommen, da muss es ja irgendwie nochmal andere Punkte gegeben haben, die da irgendwie mit reingespielt haben, wie jetzt irgendwie nur hier zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Weißt du, wie ich meine?
Ja, verstehe ich. Also ich glaube, es ist definitiv eine Zusammensetzung von unterschiedlichsten Kriterien, die zusammengekommen sind. Ich glaube ganz vehement daran, dass die Basis unser Unternehmen mit der Kultur ist, weil wir auch gesagt haben, wir bei den Daniels, wenn wir irgendwann mal eine Firma gründen, dann bauen wir die so auf, dass wir gerne selbst dort Angestellte wären. Das heißt jetzt nicht, dass ich jede Entscheidung, die ich jetzt für die Angestellten gerade mittreffe, dass ich die zu 100% selbst für mich cool finde, aber es geht darum, ein etwas Gesundes, Homogenes zu schaffen, wo die Leute sagen, okay, das hat hier Hand und Fuß. Eine transparente Kommunikation etc. gehört dazu, ein anständiges Gehalt, Wertschätzung und dass du den Leuten natürlich auch einen Plan gibst, warum sie hier an gewissen Themen arbeiten. Und das haben wir, glaube ich, ab Stunde Null für uns immer wieder als eins unserer Kernziele gesehen und immer schwer getan, wenn wir eine Entscheidung treffen mussten, von der wir wussten, dass sie jetzt irgendwie auf dem Rücken unserer Angestellten ausgeübt. Wir haben ja ganz oft Sachen eher für uns ausgemacht und dann vielleicht auch fälschlicherweise zu lange mit uns selbst ausgemacht. Das würde ich aber auf jeden Fall als Ehrenkern kommen. Also schaff einfach eine Umgebung, in der du selbst gerne bist. Bewichtige dich nicht höher als die anderen, aber auch nicht unwichtiger als anders. Du einfach sagst, ich arbeite gerne. Daniel hat letztes Jahr, als ich mit ihm schon mal gesagt, 2024 bin ich so gerne ins Büro oder zum Job gekommen wie noch nie zuvor. Das ist ja erstmal eine Message, die erstmal eine richtig krasse Power hat. Und sowas reflektiert, glaube ich, erstmal die Basis. Dann zu wissen, wie sich Sachen auch verändern. Also wir sind ja von diesem Stationären in dieses Online-Business. Und dann gibt es halt Momente, die sind nur einmal da. Für uns war zum Beispiel der Punkt, das erste Mal, dass du mit deiner eigenen App in den App-Store kommst. Dass du von vornherein da einfach, haben wir auch einfach ab Stunde Null Knallgas gegeben. Das heißt, wir wollten da von vornherein viele Bewertungen haben, wir wollten die Leute da reinbekommen, wir hatten ganz schnell eine 1-Million-Base. Das heißt, und mit dieser 1-Million-Base, da hatten wir einfach dann auch Push-Notifications und konnten dann ganz schnell, nicht nur über Social Media, was unser erster Kanal war, haben wir über Social Media Leute dann auch in die App bekommen und das neben der App war dann auch ein großes Standbein, auch ab Stunde Null war wirklich die Content-Akquise. Also wir haben immer ganz hohe Wichtigkeit darin gelegt, wie wir an unsere Inhalte kommen, wie wir sie darstellen, ob es um die Bildqualität geht, dass wir unseren WordPress-Blog so aufbauen, dass der wirklich gut lesbar ist. Ab Stunde Null war unsere SEO-Strategie, heute nennen wir sie eher Inbound, war wirklich essentieller Teil unseres Geschäftsgebaren. Und dementsprechend waren wir auf der einen Seite nie so abhängig von Paid, wo ich dann immer sage, in Krisensituationen ist es halt gut, wenn du einfach einen guten organischen Anteil hast. Gleichermaßen sagen wir dann aber auch, okay, Paid ist unsere Schwäche. Und der arbeiten wir zum Beispiel heute viel stärker als noch vor 3, 4, 5 Jahren. Aber das sind so die drei Basen, von denen ich sage, kulturelle Themen, dass du einfach eine Basis hast, dass du weißt, mit welchen Menschen du an was arbeitest. Dann der organische Teil, dass das einfach unsere Traffic-Maschine funktioniert, also Organic über Google genauso wie Social bis zum heutigen Tag immer noch unsere Basis in jeglicher Form. Und halt die App, sag ich mal, als ein Beispiel, dass wenn da gerade ein Momentum im Markt ist, etwas Neues existiert, von dem du glaubst, dass jetzt auch nicht nur ein Trend für 6 Monate. Also wir bringen jetzt keinen Energy Drink bei Urlaubsguru raus. Aber wenn jetzt irgendwo technologische Veränderungen reinkommen, da muss man sich den auseinandersetzen und dann auch durch diese Chance ergreifen. Weil wenn ein Kunde jetzt erstmal eine App auf dem Handy hat, die dir jeden Tag 3 Reiseangebote pusht, warum brauchst du eine zweite? Und das ist so dieses Thema, dass ich schon persönlich daran glaube, dass es manchmal gut ist, nicht der Erste zu sein, der irgendwie über die Klippe springt, aber du solltest auch nicht der Letzte sein. Und dann musst du, wenn du dann in eine Situation reingehst, dann musst du auch die Power haben, um es durchzuziehen. Und das ist so ein bisschen die eine Seite medial, wo ich sage, das waren jetzt die ganzen positiven Geschichten. Ich glaube, zum Beispiel Internationalisierung waren wir nie wirklich stark. Also wir haben zwar Sachen geschafft, aber wir sind nie mit der gleichen Vehemenz in Länder gegangen, wie wir es in Deutschland ansatzweise getan haben. Und ich glaube, im Nachgang wäre es klüger für uns gewesen, sich 2, 3, 4 Länder zu nehmen, anstatt 7 oder 8. Marketing, aber auch den ganzen Scope der Firma und die ganze Fokussierung der Firma auf weniger zu bringen. Das wäre so der Punkt, den ich jetzt historisch so auf 12 Jahre rückblickend bei Urlaubsguru mitnehmen würde. Wenn du Sachen machst, dann mach sie richtig. Guck nach, dass du dir auch dich viel mehr mit deinen Rahmenbedingungen beschäftigst, weil du bist ja nicht alleine auf Planeten Melmac unterwegs, sondern da sind auch Leute, die vielleicht viel tiefere Taschen haben. Manche Leute sind auch einfach viel smarter als man selbst, weil ich sag mal, ich werde jetzt 40 und jemand irgendwie schon seit 20 Jahren im Reisebusiness unterwegs ist und schon 5 E-Commerce-Brands vorher schon betrieben hat, dann ist der einfach weiter als wir und dem muss man sich einfach auch stellen. Das ist so ein bisschen die Learnings, glaube ich, der letzten 12 Jahre ganz, ganz hart zusammengenafft und mit ganz vielen unterschiedlichen Themen, die man jetzt sicherlich hier noch 2 Stunden hätte erzählen können.
Wie sieht das vielleicht so ein bisschen aus, mit dem Übergang sozusagen zu Corona. Also irgendwie sozusagen bis Corona muss es ja eigentlich irgendwie so ein bisschen so picture perfect gewesen sein. Also irgendwie keine, also als Außenstehender auf jeden Fall ist ja immer so ein bisschen was drin passiert, weiß ja, man ja nie so ganz. Aber sozusagen ist ja schon eine kleine Märchengeschichte schon irgendwie so ein bisschen. Irgendwie man macht dann irgendwie deutlich neunstellige Umsätze, hat ein Team von über 100 Leuten. Man denkt so, ich wollte eigentlich immer nur mal meine Miete bezahlen. Jetzt habe ich irgendwie, weiß ich nicht, Payroll von, weiß nicht, ein paar hunderttausend Euro jeden Monat.
Ja.
Dann kommt irgendwie Corona und alles bricht irgendwie so ein bisschen zusammen. Kannst du so ein bisschen so die Einblicke geben, wie sich sozusagen alles bei euch grundlegend verändert hat mit sozusagen dem Eintritt von Covid, weil irgendwie, also long story short, ich durfte nirgendwo hinreisen, dementsprechend wird es keinen Need mehr eigentlich gegeben haben für euer Angebot, also sozusagen, wie war so ein bisschen so diese Corona-Zeit für euch als Unternehmen?
Also ich würde dann gerne noch kurz auf das Jahr 2019 eingehen, weil du hast gerade gesagt, irgendwie so Happy Wonderland, das würde ich jetzt bis 2018 würde ich das auch sagen, mit unserem Höhepunkt, dass wir mit der ganzen Truppe, weil wir wirtschaftliche Ziele erfolgt haben, nach Las Vegas fliegen konnten, durften und das auch auf Kosten des Unternehmens gemacht haben. Danach waren wir aber an so einem Punkt, wo wir uns einfach auch hinterfragen mussten, was könnte das nächste größte Ding sein? Geschäftsmodellanpassung unter der Firmierung, in der wir damals waren, war die Unique GmbH, hatten wir auch nicht nur Urlaubsthemen, sondern hatten auch Verticals, die alle immer dieses Ziel hatten, dass wir Preise im Internet finden, die unschlagbar sind. Das hat bei manchen Sachen besser geklappt, bei manchen weniger. Zum Beispiel heute sind wir immer noch in die Print Sportlich GmbH investiert, absoluter A-Player, was das Thema von Sport- und Lifestyle-Brands und Themen angeht. Das hat gut funktioniert, aber da waren auch Themen dabei wie mein Haustier im Blog für Tierbedarf. War jetzt nicht unsere Passion, das meine ich gerade, da gehst du dann halt nicht voll rein, sondern siehst es so als Nebenprojekt. Das funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Und 2019 war ein Jahr, wo wir dann gesagt haben, zu Neudeutsch würde man wahrscheinlich in Managersprache sagen, wir haben umstrukturiert. Dann haben wir für uns einfach einen Schlussstrich unter gewisse Projekte gezogen und haben dann gesagt, wir klammern mal das Thema der Internationalisierung. Dann machst du dann auch irgendwann mal deine Bilanz und sagst, du bist jetzt, hast jetzt 3, 4, 5 Jahre etwas in einem Land versucht. Das hat nicht geklappt, du hast draufgezahlt. Das Gleiche hast du dann für deine deutschsprachigen Projekte auch gemacht. Dann haben wir Print Sportlich und Coralt ausgegliedert. Manche Sachen haben wir verkauft. Oder manche Sachen haben wir komplett geschlossen. Das heißt, du bist eigentlich in 2019 bist du in so einem richtigen Chaosjahr, weil es kostet auch erstmal viel Kraft, dich zu reflektieren und dir einzugestehen, dass du von 20 Projekten, die du betreibst, du 10 nicht erfolgreich gemacht hast. Und das ist dann auch dieses Mindset, du kommst eigentlich aus dem Gedanken, was du anpasst, wird irgendwie, das wird schon irgendwie funktionieren. Und du musst dann eingestehen, das geht nicht. Und ja auch, du kommst dann ja auch mit Leuten ins Gespräch und sagst ihnen, tut mir echt leid, du warst mit uns vor einem Jahr noch in Las Vegas im Pool und fand es uns ganz cool, aber deine Geschichte ist hier jetzt zu Ende. Also das kostet auch erstmal super viel Energie, diese Gespräche zu führen, das einzugestehen und ich sag mal, als Jungunternehmer, der diese Erfahrung noch nicht hat, kostet das mehr als eine schlaflose Nacht. Und dann kommst du aus diesem 2019 raus mit dem Wunsch, mit dem Ziel, okay, 2019 hast du jetzt ganz viel, bitte nicht falsch verstehen, Ballast weggegeben und kannst dich jetzt wieder auf deine Kernkompetenzen konzentrieren und hast mit den Leuten, die das jetzt auch erstmal wieder gut finden müssen, was du jetzt machst, weil wenn um dich herum deine Lieblingskollegen gehen, dann hast du auch erstmal wieder die Thematik, dass du deine Firma auch erstmal wieder lieben musst. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, das wollen wir jetzt. Ab 2020 geht's wieder mit frohem Mutes nach vorne und dann merkst du irgendwie so ab Mitte Februar die ersten News kommen, aber das ist ja irgendwie noch in China, das interessiert ja noch nicht. Das ist ja jetzt noch kein klein globales Problem, aber dann merkst du irgendwann, so ab Ende Februar, das hat jetzt auch irgendwie Impact auf uns. Und dann guckst du dann irgendwann so 7., 8., 9. März in deine Statistiken und siehst Tage mit 0 Euro Umsatz. Das ist dann so die Fallhöhe, von der du kommst, von sowieso einem harten 19, aber kommst eigentlich gut in Januar rein. Ich weiß ja die Zahl nicht mehr auswendig, aber war alles okay. Und dann wirklich innerhalb so einem Zeitraffer sitzt du dann irgendwie da mit der Geschäftsleitung und Daniel und ich dann auch und siehst dann da und guckst dann abends Angela Merkel zu, wie sie in die Kamera spricht und sagt, wir haben hier ein Problem. Und du dir sagst, ja,
ich seh's.
Wir haben nicht nur ein privates Problem, weil das darf man ja auch nicht vergessen, das hat ja jeden Menschen irgendwie auch in seinem Freundesfamilienkreis mehr getriggert. Wir waren ja alle, glaube ich, eher regungslos, was das angeht. Ein bisschen unvermessen dachte man, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, das geht auch schnell wieder vorbei.
In zwei Wochen ist wieder vorbei.
Ja, das ist jetzt irgendwie so eine größere Grippe. Mhm. Und dann merkst du aber, nee, das trifft dich. Und da kann ich nur für mich sagen, ich bin auf jeden Fall jetzt nicht mit vollen Energie-Akkus in das Jahr 2020 gestartet, sondern hatte eher gehofft, dass ich in 2020 wieder recharge. Also wir machen keine Schleichwerbung für unsere Armbänder, die wir alle tragen. Wäre das wahrscheinlich eher was Rotes gewesen und dann stehst du dieser Situation. Das ist für mich so in der Analyse dieser Wochen, Monate so ein bisschen, dass du einfach, dadurch, dass wir in dieser Reiseindustrie waren, warst du halt 24/7 in diesem Dilemma. Ich kenne halt Freunde und Bekannte, die kommen aus anderen Industriezweigen, da lief es, sag ich mal in Anführungsstrichen, normal weiter. Oder manche im E-Commerce waren das ja eher gute Zeiten. Die hatten dann zu Hause Probleme und sagten, das ist jetzt nicht schön, dass ich jetzt nicht mehr mit meinen Freunden treffen kann, aber die 8 Stunden auf der Arbeit sind cool. Aber bei uns war das so, ich komme nach Hause, Thema ist omnipräsent, meine Tochter Jung kriegt trotzdem mit, dass es uncool ist. Meine Frau arbeitet in der Firma, weiß auch, dass es uncool ist. Du bist dann zu Hause und stellst dir die Fragen so, okay, wie geht's mit der Firma weiter? Ist das jetzt ein 14-Tage-Ding? Ist das ein 21-Tage-Ding? Also wir haben nicht über Jahre gesprochen. Also Mitte März hat keiner in der Reiseindustrie und auch wir intern nicht gesprochen, dass das Jahre dauern wird, sondern das war für uns immer so ein Monatsthema. Und das war auf jeden Fall einer dieser Tage, wo man sagt, man verliert wirklich den Boden unter den Füßen. Weil sonst ist es ja immer so, wenn du als Unternehmer gerade keine Antwort auf eine Frage hast, dann kannst du sagen, okay, du hast darauf keine Antwort. Aber wenn du dich jetzt bemühst, dann kommst du entweder selbst darauf oder du suchst so lange, bis dir jemand diese Antwort gibt. Und ich schätze halt einen Kollegen bei uns, eher bei uns in der Firma, ist unser CFO, ist der Frank, der ist paar 60, erfahrener Mann, da muss schon viel passieren, dass der mal keine Antwort auf eine Frage hat und er sagt dann, ich weiß nicht, wie es dir weitergeht. Nicht im Sinne von, keine Ahnung, ob es uns überleben wird, aber er sagte, ich kann einfach aus dem Fundus meiner Lebenserfahrung gerade nichts nehmen. Ich kenne nichts Vergleichbares. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt hier handeln. Ich weiß nicht, wie die Welt dieses Problem handelt. Und das war für mich so, okay, wenn Frank das nicht weiß,
dann wird es wirklich schwierig.
Dann wird es richtig scheiße. Und dann gehst du natürlich auch nach Hause. Und dann stellst du die Fragen und die Frage hämmert in deinem Kopf, egal ob du jetzt 10 Kilometer joggen gehst, 20 Kilometer, 30 Kilometer joggen, diese Frage hämmert einfach in deiner Birne und du stellst ja trotzdem irgendwann oder musst dich dieser Wahrheit stellen, dass die Umsätze, die nicht kommen, waren dafür eingeplant, dass du Gehälter bezahlen kannst und du kannst Sachen mit Kurzarbeit und Co. irgendwo eindämmen, aber du kriegst das grundlegende Problem, du kriegst eine Firma nicht darauf gesteuert, mit 0 Euro Umsatz zu funktionieren und ja, der Situation mussten wir uns dann schnell stellen und waren dann, nachdem wir dachten, 2019 wäre viel Umbaumaßnahmen erforderlich gewesen, dann hatten wir gemerkt, 2020 war nochmal anderes. Nur bei 2020, das sollte auch gar nicht makaber klingen, konnten wir zumindest sagen, es war nicht unsere eigene Schuld. Bei 2019 muss ich sagen, bin ich als Geschäftsführer und Gesellschafter selbst in Schuld, wenn ich gewisse Marktchancen nicht annehme und sie falsch interpretiere. Corona konnte ich nicht so. Corona konnte keiner was in dieser Firma zu, aber es mindert den Schmerz, wenn du mit Leuten am Tisch sitzt und denen sagen musst, denen geht es nicht weiter. Und ich bin ein Typ, ich habe überhaupt kein Problem mit Menschen, einen Schlussstrich zu ziehen, weder privat noch beruflich. Aber dafür müssen Fakten vorherrschen. Wenn jemand bei uns in der Firma nicht gut arbeitet, man ihnen es mehrfach gesagt hat, dass es nicht reicht, dann bin ich damit sehr fein mit mir, wenn dieser Mensch dann seinen Weg woanders gehen muss. Aber mit jemandem am Tisch zu sitzen, zu sagen, ey, du bist Bombe. Du hast immer alles gemacht, was wir gewünscht haben und noch viel mehr und bist der loyalste Mitarbeiter, den man fragen kann. Aber es reicht nicht mehr, das zerfrisst einer. Da gehst du wirklich aufs Herrenklo nach und kotzt. So stehe ich. Also ich habe so oft in dieser Zeit mit mir gerungen, mich für das, was ich gerade machen muss, weil es meine Verantwortung war, habe ich mich persönlich für gehasst.
Das ist schon krass. Man muss sich auch einfach mal das Level vorstellen. Also ihr werdet ja irgendwie 500.000 am Tag fast über die Plattform abgewickelt haben und wenn dann ja irgendwie, keine Ahnung, das Ganze irgendwie auf fast null fährt oder eigentlich auf null ist, das ist ja also von 500.000 so ungefähr zu null, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie...
Das ist ganz weniger, aber allein in Report zu gucken... die du hinterfragst, weil eine Null drin steht. Also so ist das, ich gucke jetzt jeden Tag in unsere normalen Statistiken und guckst einfach, da läuft das System, gibt es gerade Veränderungen im Markt, da guckst du, ob das jetzt da gerade jetzt 50 Buchungen jetzt um die Zeit drin stehen oder 70, das macht mich nicht nervös, aber du guckst da um 12 Uhr rein, du guckst um 16 Uhr rein, guckst um 20 Uhr rein. Und wenn du da mal Tage hast, wo 5, 6 sind, dann freust du dich schon fast, dann guckst du aber ja, okay, das waren jetzt irgendwie Hotelbuchen an der Ostsee mit einem Warenkorb von 400 Euro. Und du weißt auch nicht, ob die stattfinden, ne? Weil die sind jetzt 6 Monate in die Zukunft geplant, weil vielleicht auch jemand gerade irgendwie sehr deprimiert vom eigenen heimischen PC sitzt und sagt, ich will mal gerade wieder die Freude haben, ich will mir für mich selbst gerade nochmal was erblicken, dass ich hier nochmal rauskomme aus meinem Kellerchen oder Bunker und du sagst, ja, aber eigentlich 50% von den Reisen, die ich jetzt gerade vereinnahme, werden storniert, weil irgendwo was eintritt, was jetzt gerade nicht planbar ist. Also wirklich gar keine Grundlage für irgendeine Planung und auch für mich dann wirklich viel schwer, gar keinen Grund gerade irgendwie hochmotiviert zu sein. Und dann bist du in diesem Fahrwasser, du hast ja ganz viele Rollen. Also für mich war das so, ich habe A, eine Rolle als Vater, die für mich immer über allem steht. Ich muss meinem Kind zu Hause was gerade in der Grundschule ist und nicht weiß, dass es nicht mehr zu ihrer Klasse kann und nicht mehr irgendwie, muss jetzt über Teams lernen, da mit ihrer Klasse zu kommunizieren. Diesem Kind muss ich Halt geben. Ich habe meiner Frau gegenüber eine Verantwortung. Ich habe irgendwie meinen Freunden, meiner Familie irgendwie eine Verantwortung und dann noch irgendwie diese Bürden, die ich zusammen mit Daniel trage, diesem Unternehmen, gerade selbst in ganz schweren Zeiten zu sagen, ja, wir haben jetzt noch keinen Plan, aber wir werden uns diesen Plan erarbeiten. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich mir was vorgemacht habe, aber sicherlich habe ich manchmal mehr gegrinst, als ich nach innen gefühlt habe.
Wie sah das vielleicht so ein bisschen aus? Also man hat jetzt sozusagen, durch das, was du gesagt hast, hat man gemerkt, die Zuversicht, dass es wieder besser wird, war immer da. Also sozusagen, es war jetzt nicht so, dass du, also man hat jetzt irgendwie nicht das Gefühl, du sitzt hier und hast dir irgendwie ein paar Mal gedacht, so das wird nie wieder funktionieren. Also sozusagen, die Zuversicht, dass es wieder besser wurde, war auf jeden Fall gegeben. Wann war denn vielleicht so ein bisschen, wenn wir uns so ein bisschen wieder so auf die Sunny Side und sozusagen auch so ein bisschen so hinsichtlich dahin fokussieren, wo ihr heute steht oder wo ihr sozusagen gerade hinwachst, wann war vielleicht so der erste Moment, wo du gemerkt hast, so, shit, es dreht sich wieder, also irgendwie sozusagen, das muss ja irgendwie, das ist ja schon irgendwie, das war ja immer, dann wurde das wieder erlaubt, dann kam die Regelung mit hinzu, die irgendwie weggefallen ist oder sowas. Was war vielleicht so der Moment, gibt es so einen Moment, wo du wieder so irgendwie so Hoffnung geschöpft hast, so jetzt ist der Moment, wo es wieder losgeht?
Also ich kann halt gar kein Momentum sagen, ich muss sagen, dass diese Wellenbewegungen für mich mit das anstrengendste waren, weil du hattest immer die Möglichkeit, okay, so ab Mai, Juni kamen wir so wieder aus der Lethargie raus, also die ganze Gesellschaft, jetzt nicht nur wir in der Reiseindustrie, sondern so dass Deutschland 2020 uns, nachdem wir alle unsere Keller aufgeräumt haben und gesagt haben, Corona ist ja gar nicht so schlimm, jetzt haben wir unsere Privatprojekte alle erledigt, können wir uns mal wieder aufs Business konzentrieren, kam eigentlich ein okayer Sommer, dann natürlich dann auch ein Nachholeffekt, die Buchung, die du dann halt im Frühjahr nicht bekommen hast, hast du dann im Sommer bekommen. Wir waren auch selbst vor Ort, hart gesprochen haben dich jetzt nur die Markierungen auf den Böden irgendwie irritiert oder dass du im Restaurant anstatt waren da jetzt 7 Tische, waren da jetzt nur noch 5 Tische in dem Innenraum, aber du konntest dein Leben in Anführungsstrichen wieder leben, aber dann kommst du wieder in die Lethargie, so ein bisschen September, Oktober, die Tage werden wieder kürzer und du fragst dich, was ist wieder los? Das war auf jeden Fall immer so dieses Ping-Pong-Spiel, das fand ich schon fast am schlimmsten. Hätte man mir vorher gesagt, das dauert jetzt 3 Jahre, hätte ich das lieber genommen, als dieses jede 5 Monate Hoffnung machen, dass es jetzt endgültig vorbei ist, weil ich mag gar nicht irgendwie diese Veränderbarkeit, die ich selbst nicht in der Hand habe. Wann es so wirklich nach vorne ging, muss man ja auch unterscheiden, dass da auch noch Punkte waren, die uns gut getan haben. Also A, wir haben schnell wieder dieses Momentum, dass wir beiden Daniels, glaube ich, irgendwie eine Symbiose haben, dass wir, wenn es auf Entscheidungen ankommt, doch irgendwie ein glückliches Händchen dafür haben oder vielleicht auch irgendwie auf uns vertrauen. Wir haben uns schnell entschieden, den Kredit zu nehmen. Also 2020 im März, April haben wir entschieden, dass wir einen ordentlichen Kredit über die KfW nehmen, um einfach Mittel zu haben. Und auch Frank als CFO war da sehr begleitend bei und sagte, lass uns das Geld lieber haben in der Situation, wo wir es auch kriegen, wo wir einen Business Case aufbauen können, weil 2021, 2022 mit den Zahlen der letzten 2 Jahre einen Kredit zu bekommen, wäre wahrscheinlich nachwirkend, hätte nicht mehr funktioniert. Das heißt, auch da haben wir eine Entscheidung getroffen. Wir haben das Unternehmen sehr schnell schlanker aufgebaut. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt auch noch Reisebüros in Unna und auch in Münster. Da haben wir sehr schnell gesagt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass die Städte am ehesten negativ davon getroffen werden und auch am längsten brauchen, um sich wieder zu regenerieren, ist wahrscheinlich. Ist beides eingetroffen. Dementsprechend war das schon mal erstmal auch Teilerfolge. Ist jetzt nicht, dass du dann des Abends gestanden hast und jetzt in die Hände geklatscht hast, aber es war für das Unternehmen
einfach weniger Schmerzen am Ende.
War es auf jeden Fall sinnstiftend, diese beiden Aktion durchzuführen. Und so wirklich, dass es nach vorne geht, war der Punkt, dass du gemerkt hast, dass die Firma nicht abstirbt. Das war, dass ich vorhin auch sagte, mit der Basis, dass du weißt, okay, welche Werte in deiner Firma vertreten werden, dass du nachdem Corona und Kurzarbeit jetzt eintreten waren, gab es natürlich ein paar Leute, die gesagt haben, okay, das ist für mich einfach nicht abbildbar, das sehe ich nicht, ich gehe einen anderen Weg. Aber irgendwann hatte sich das sehr schnell gesättigt, dass die Leute, und das haben sie dir auch gesagt, so nach dem Motto, vor allem nachdem wir beiden Daniels gesagt haben, hey, wir nehmen diesen Kredit und wir mussten privat dafür bürgen. Ne? Also wir haben gesagt, all in, so wie wir es vielleicht damals mit 4 und 8 Euro uns nicht getraut haben, haben wir da aber wirklich gesagt, okay, wenn wir jetzt nicht vorangehen, also sagen wir sind Urlaubsgroß, das ist unsere berufliche Grund-DNA. Wenn wir das jetzt nach vorne gehen, dann wird das auch einen Synergieeffekt auf unsere Mitarbeitenden haben und hat es zu 1000% gehabt. Die haben gesagt, okay, wenn die Jungs Hof, Haus und alles, was sie haben, gerade in die Waagschale werfen und glauben daran, die sind ja nicht doof, die machen das jetzt nicht einfach nur aus, weil sie es machen wollen, sondern die haben da auch irgendwo ein Bewandtnis drin und haben auch Leute im Hintergrund, die auch wissen, wie man mit Excel rechnet, dann gehen wir auch mit. Weil wir sind in Anführungsstrichen nur Angestellte, für uns aber mehr als Angestellte, weil es super cool ist, dass du dann merkst, dass eine Mannschaft einfach hinter dir und deine Entscheidung trifft, auch wenn die gerade zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob die weiterhin für 5 oder 6, 7 oder 8 Sales am Tag gearbeitet haben, aber sie sagt denen erstmal als Truppe, jo, wir ziehen gemeinsam hier den Karren wieder aus dem Dreck. Und das war auf jeden Fall eins der coolsten Momente. Und dann wusste ich auch, okay, wir müssen jetzt abwarten, wann es so kommt. Wir müssen gut haushalten, wir müssen gucken, wie wir unsere Ausgaben kontrollieren. Du musst mit den Leuten jetzt gerade Gespräche führen, dass sie ihre Grundmotivation nicht verlieren. Du musst gucken, dass du ein Gefühl hast, was passiert bei denen gerade zu Hause, weil nur weil es auf der Firma jetzt gerade vielleicht ein bisschen besser läuft, kann es ja auch zu Hause gerade wieder in einem anderen Unternehmen wieder Stress geben, dass der Lebenspartner das mitbringt. Also nochmal die Führungspersönlichkeit nochmal ganz anders angenommen. Und auch wir beiden Daniels haben für uns beiden nochmal den Weg zur Firma nochmal ganz anders geöffnet. Wir haben sonst sehr viele Entscheidungen, glaube ich, über das Team gekippt, ohne viel zu reflektieren, weil wir auch viel von ihnen abhalten wollten. Jetzt sind wir mittlerweile an einem Punkt, wo wir sagen, wir sind sehr transparent. Gibt natürlich auch unterschiedliche Schichten. Also wenn jetzt jemand Head Office kriegt, eine andere Informationsdichte als jemand anderes. Aber wir sind jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo wir sagen, hey, wir trauen dir das zu. Das heißt aber auch Nachrichten wie im Guten, wie im Schlechten. Und wir haben einerseits haben wir es geschafft, dass wir Ballast von unseren Schultern abgeben können, dass wir sagen, wir rocken das fürs Team. Das Team muss das jetzt glücklicherweise aushalten. Und diese Strukturen, das waren auch alles natürlich Momente, die dich nicht direkt in die Zahlenwelt als positiven Effekt gebracht haben. Aber das hast du dann 2023, als es dann wirklich wieder losging, da hast du es geerntet, weil du einfach die 2 Jahre waren sicherlich wirtschaftlich für die Jahresbilanzen vergeudete Zeit, aber ich kann nur sagen, sie haben mich als Unternehmer und als Geschäftsführer sehr, sehr weit nach vorne gebracht. Ich hätte das gerne lieber in 12 Wochen Crashkurs mit dem Online-Kurs gemacht, aber dafür versuche mal was Positives zu nehmen. Das hat mich auf jeden Fall gestärkt. Ich glaube, das hat Daniel auch gut getan. Jedenfalls in dem Moment hat es wehgetan, wenn dein Team dir gerade sagt, ihr seid nicht so cool, ihr müsst mal umdenken. In deinem eigenen Laden fühlt sich das erstmal strange an und hat jedenfalls bei mir erstmal so auf nee, sehe ich ganz anders. Macht ihr erstmal euren Scheiß. Und das hat aber was ausgelöst. Ich glaube, wir sind jetzt eine viel solidere Firma. Wir schenken uns viel, viel mehr Vertrauen. Wir schenken uns viel, viel mehr Transparenz. Und ich glaube, den Erfolg, den wir in 23 und 24 hatten und den wir uns auch in 25 arbeiten, fußt darauf, dass wir so ein bisschen dieses Wir-Gefühl, ne? Wir hatten vorhin über Fußball gesprochen. Für mich so das Borussia Dortmund von Jürgen Klopp. Dass Leute dieses Momentum ergreifen und sagen, ey, wenn du gerade nicht laufen kannst, ja nicht schlimm, dann laufe ich für dich. Dann mache ich die Grätsche. Und wenn du davon einen Fehler machst, ja, dann schießen wir halt vorne 2 Tore mehr. Ich glaube, dieses Mindset haben wir gerade, was keine Herausforderung schmälert, was keine Aufgabe kleiner erscheinen lässt, als sie eigentlich ist. Aber es ist ein cooles Gefühl zu wissen, dass du eine Truppe hinter dir hast, die das abfedert. Und ich glaube, wir haben auch eine Truppe, die uns dieses Vertrauen mittlerweile wieder schenkt, sagt, okay, wir können jetzt vielleicht nicht jede Entscheidung sofort zu 1000% nachvollziehen, aber die Jungs werden sich da was bei gedacht haben. Vielleicht sagen sie sogar mittlerweile gar nicht mehr Jungs, sondern eher unsere Geschäftsführer, was ich in dem Punkt menschlich sollen sie uns immer noch Jungs nennen und immer noch die Dines, aber ich glaube vom Standing sagen, okay, wir haben jetzt hier Jungs, die sich ihrer geschäftsführenden Rolle sehr, sehr bewusst sind und gehen damit auch maximal professionell um.
Stark, sehr, sehr starke Worte. Wie kann man sich denn das Produkt vielleicht so ein bisschen vorstellen, was sich dann auch so ein bisschen geändert hat? Also wenn man sich so vorstellt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo der Cut vielleicht so ein bisschen kam oder wo sozusagen, das ist ja auch, das eine muss ja nicht direkt aufhören, das andere läuft ja simultan. Ihr habt ja sozusagen erst sozusagen stark mit Affiliate gestartet und sozusagen während Corona und auch jetzt sozusagen gerade ist es ja eigentlich eher so, dass ihr einfach ein digitales Reisebüro seid, so ungefähr so, kann man es vielleicht einfach recht banal einfach sagen. Wie und wann kam dieser Switch vielleicht so ein bisschen und wie wollt ihr jetzt euch vielleicht auch so ein bisschen sozusagen noch weiter verändern?
Also wir haben ja in Corona dann auch gemerkt, was gut funktioniert und was nicht. Dann guckst du nach links und rechts und dann siehst du einfach, dass natürlich die Pauschalreise aufgrund ihrer Absicherung einfach ein Produkt war, was von einem Kunden viel härter konsumiert war. Das heißt, da konnte jetzt nicht passieren, dass die Airline sagt, wir lassen den Flug jetzt nicht starten, aber das Hotel sagt, ja, aber wir gibt ja, also du kannst gerade nicht von Deutschland nach Mallorca fliegen, weil das erlauben wir dir gerade als deutsche Regierung nicht. Aber das Hotel auf Mallorca sagt, ja, aber kommt von mir aus mit dem Boot oder mit dem Fahrrad. Unser Hotel ist auf. Die spanische Regierung verbietet das gerade nicht. Deswegen hatte die Pauschalreise in der für uns eher tendenziell jüngeren Zielgruppe so ein bisschen seine Auferstehung innerhalb von Corona, weil die Leute gesagt haben, okay, ich habe ja gerade eh schon ein gewisses Risiko, was ich tragen muss. Das möchte ich jetzt gerne noch im Reisebereich noch tragen. Das heißt, wir haben für uns gemerkt, wir hatten schon eine Booking Engine seit 2017. Wir haben auch schon Pauschalreisen verkauft, haben das aber nicht als unseren Schwerpunkt verstanden. Haben das gemacht, wir wollten da auch drin wachsen, aber wir wollten über andere Channels wie Kurzreisen, Wellness, Rundreisen, da wollten wir mindestens genauso stark wachsen prozentual und haben dann aber in Corona gemerkt, okay, hier ändert sich gerade was, das Userverhalten ändert sich und hart gesprochen, nur weil Pauschalreise drinsteht, ist das eigentlich nur die Rahmenbedingung, wie paketiert wird und wie die Absicherung ist. Du kannst in einer Pauschalreise genauso, wir haben ja vorhin über deine Reise gesprochen, ich kann dir auch eine 4-wöchige Kapstadtreise als Pauschalreise anbieten oder das, was der Deutsche vielleicht jetzt eher im Kopf hat, 7 Tage Mallorca. Also es ist eigentlich nur ein Subset, was du dem Ganzen gibst. Und das haben wir einfach gesehen, dass sich das bei uns besser verkauft und dass du dadurch durch Skaleneffekte einfach nochmal profitabler werden kannst. Du kannst aber auch deiner Zielgruppe genau ansprechen. Das kannst du dir vorstellen, sehr schwierig, wenn du den Urlaubsguru-Kanal hast und da kommen jeden Tag 30 verschiedene Angebote drauf. Dann ist es sehr schwierig für die Zielgruppe zu verstehen, für was steht der Urlaubsguru jetzt gerade. Jetzt versuchen wir das gerade per se eher einzudämpfen, dass wir zwar durch die Destination immer noch ein sehr bunt sind. Also ich würde uns jetzt nicht mit dem klassischen Reisebuch an der Ecke beschreiben, wo da jetzt irgendwie auf dem schlechten HP-Drucker ausgedruckte Angebote sind, die eigentlich immer nur das gleiche Portfolio zeigen, sondern wir versuchen schon dort auch die exotischen, interessanten Sachen zu bringen, die dann auch gut durchbuchbar sind. Aber am Ende des Tages muss auch ein Reiseprodukt konsumierbar sein. Also jetzt einfach nur mit der Idee sterben, wie es vielleicht historisch war, wo man sich dann irgendwelche Stop-Over-Flüge rausgesucht hat und dann brauchtest du irgendwie für eine Sache, die sonst per Direktflug 8 Stunden gebraucht hat, hatten wir vielleicht vor 5, 6, 7, 8 Jahren irgendwie mit Stopover, hat 26 Stunden gedauert, aber dann hast du statt 500 Euro nur 150 bezahlt, muss man sich die Frage stellen, ist das gerade zielführend? Und da sind wir zu einem Schluss gekommen, okay, Preis ist definitiv nicht alles und ich gebe immer gerne dieses Malediven-Beispiel. Vor Corona, als wir noch nicht so pauschalreisenaffin waren, da wäre die Vierstelligkeit einer Reise bei uns schon sehr, sehr selten gewesen. Das wäre dann schon wirklich wahrscheinlich eher Indischer Ozean gewesen. Malediven, Seychellen, Mauritius oder irgendwie eine krasse Fernreise.
Undenkbar eigentlich.
Ja, ne? Also es war schon dann, was erlauben sich die Jungs im Produktmanagement, dass sie gerade dieses Angebot dahinstellen. Das spricht ja komplett gegen unseren Wert. Und heute natürlich durch eine ganz andere Preisigkeit auch im Markt. Man kann, die Preissteigerung darf man sich ja jetzt hier nicht wegreden. Es ist jetzt so, dass eigentlich jedes Angebot eher in diese Richtung geht, als dass es davon weg ist. Aber nicht, weil wir jetzt sagen, wir sind jetzt Luxus, wir sagen, wir sind eine Lifestyle-Brand, weil wir sagen, wir kommen über Social Media. Die Leute haben einen gewissen Anspruch an Reisen. Die Leute sagen, okay, ich verreise vielleicht mittlerweile nur noch einmal im Jahr, manche vielleicht auch nur noch alle 2 Jahre. Aber wenn ich dann reise, dann mache ich auch keine Abstriche. Dann möchte ich in ein sehr vernünftiges Haus, da habe ich einen gewissen Anspruch, da möchte ich auch mit der Airline fliegen etc. pp. Und in dieser Zielgruppe, da fühlen wir uns gerade wohl. Das passt auch zu dem Image, was wir über Instagram vermitteln. Das ist hochwertig, das ist alles sauber recherchiert, unsere Kollegen sind alle geschult, sind alle vor der Kamera, wir beantworten unsere Fragen, das heißt, dieses ehemalige Schnäppchen-Image, das passte gar nicht mehr zu unserem Setup. Und was ich auch gesagt hatte, ich glaube im Vorgespräch, im Reisemarkt geht es ja auch eher darum, dass du von dem Kuchen, der tendenziell nicht vom vermittelten Reisevolumen Euro geringer wird, aber von den Quantitäten an Reisen wird er ja gerade eher geringer, weil durch Themen wie Inflation, politische Unsicherheit wird das eher kleiner und dann sagen wir ja, okay, wir müssen uns natürlich in diesem Umfeld ja behaupten. Und wenn man auch mal ein bisschen guckt, was jetzt letztes Jahr zum Beispiel mit einer FDI passiert ist, also die Insolvenz, ja, dann müssen wir einfach sagen, okay, dann gehen wir lieber in ein sehr gesundes Klientel, was einen gewissen Anspruch hat, von dem wir auch nicht arrogant, aber sehr selbstbewusst sagen können, wir wissen, was die brauchen, wir wissen, was die nicht haben möchten und dort können wir auf jeden Fall weiterhin wachsen. Das ist so ein bisschen die Veränderung uns geschäftsgebracht. A, Pauschalreise first bei uns mittlerweile und aber eher Lifestyle-Produkte als die klassische günstige Reise, die wir vielleicht noch vor 5, 6 Jahren als unseren Fokus beschrieben haben.
Du hast es sozusagen eigentlich schon eben so ein bisschen das Ökosystem von euch so ein bisschen beschrieben, wie das sozusagen auch mit anderen sozusagen Bereichen dann irgendwie zusammenhängt. Was bei euch ja irgendwie, oder was ich bei euch sehr, sehr spannend finde, ist so ein bisschen so dieser Bereich M&A. Also sozusagen, ihr habt ja jetzt beispielsweise auch 5 vor Flug sozusagen bei euch mit eingegliedert. Und eigentlich hätte ich gesagt, das ist ja für einen Außenstehenden ist es ja jetzt irgendwie 1:1 eigentlich fast das Gleiche, wie ihr macht. Sozusagen, kannst du vielleicht so ein bisschen darüber sprechen oder uns erzählen, wieso das für euch relevant war, das irgendwie zu machen und was sozusagen so Mergers strategisch für euch bringen und wo das vielleicht Sinn ergibt, weil irgendwie, klar, die werden wahrscheinlich auch irgendwie einfach ein Grundvolumen haben, was man sich dann einkauft und man kann wahrscheinlich gute Synergieeffekte sozusagen auch in der Behandlung der Angebote machen, aber in einem Markt, wo jetzt sozusagen Profitabilität einfach allgemein jetzt ein bisschen schwieriger ist, ist es vielleicht jetzt auch nicht so mega geil, dann irgendwie für recht viel Geld wahrscheinlich ein Unternehmen zu kaufen.
Ja, ich glaube, das ist wieder genau dieser Punkt der Zusammenkunft von diesen beiden Daniels mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften. Und wir hatten ja die FDI-Thematik, wo dann 5 vor Flug einfach als Tochter mit inkludiert war. Wussten wir halt im Juni, okay, da ist jetzt die Insolvenzanmeldung und davon ist auch auszugehen, dass 5 vor Flug mit drin ist. Und dann hatte uns die M&A-Beratungsagentur hatte uns dann angeschrieben und hatte uns das ganze Pamphlet geschickt, mit welchen Marken da zum Verkauf stehen. Und wir sind immer gut damit gefahren bei Urlaubsguru in der Historie. Wir hören uns immer alles an. Wir gehen immer davon aus, wenn wir jemanden zuhören, dann werden wir schlauer und nicht dümmer. Und dann hatten uns das geschickt und ich bin das dann auch im Detail durchgegangen. Und dann stand aber kein Fünferflug drauf. Und dann hatte ich dann über den Frank, den ich gerade sagte, der bei uns dann die Gespräche dann mit extern geführt hat, gesagt, lass mal Fünferflug draufschreiben. Interessiert mich jetzt so vom ganzen Ansehen, so von den Marken, weil da waren auch Hotelmarken drauf. Konntest du auch Airlines und Co. könntest du kaufen. Und das war jetzt einfach vom Volumen und einfach zu unserem Geschäftsmodell überhaupt nicht passend. Aber ich sagte mir so, okay, gab da zwei, drei Sachen, die interessant sind. Und Fünferflug kannte man. Ich kannte aber überhaupt nicht das Volumen, konnte ich überhaupt nicht einschätzen. Und dann hatte Frank das draufgeschrieben. Und dann hatten wir Zahlen bekommen. Ja, und dann hat sich schnell herausgestellt, okay, die sind jetzt, wenn man die mal betrachtet, sind die gar nicht so kaputt, wie jetzt einfach dieses Attribut Insolvenz für die ganze Gruppe eigentlich gerade hergibt. Und dann haben wir uns einfach im Detail mit beschäftigt und dann schnell herausgefunden, okay, dass wir durch die Situation, wie wir aufgestellt sind, das A finanziell aus eigenen Mitteln abbilden können, was schon mal ein Riesenvorteil ist, dass du jetzt nicht irgendwie noch Kreditgeschäfte angehen musst, das Risiko bei dir nicht erhöhst. Und vor allem, das hatten wir jetzt noch gar nicht als Thema, wir machen bei uns ja zu 99% alles in-house. Wir haben eine eigene IT und wir haben eine eigene Content-Truppe, wir haben ein eigenes Produktteam, das heißt, wir konnten auch sehr genau abschätzen, welche Opportunitätskosten da für uns jetzt aufkommen und vor allem zu dem Zeitpunkt kann unsere IT das meistern, jetzt dieses, bitte nicht falsch verstandene, alte System, was auf einem anderen Tech-Stack läuft als unseres, zu übernehmen. Dann führt man halt auch da Gespräche, macht sich Gedanken, jetzt kann man im Rückblick sagen, okay, nicht jeder Plan, den wir gemacht haben, ist so aufgegangen, wie wir es gewünscht haben, aber wir hatten die Mittel, es zu übernehmen. Und sind da ganz zufrieden mit. Wir könnten da jetzt einfach unsere Marktanteile verstärken, weil ich ja gerade gesagt habe, du bist gerade in einem Bereich, der Kuchen wird kleiner und wir haben das jetzt gemacht. Also vor 10 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass eine Marke der FDI-Gruppe Richtung Urlaubsguru GmbH wandern, sondern wäre es vielleicht eher andersrum wahrscheinlicher gewesen. Aber das zeigt so ein bisschen den Markt, ne? Also dass du schon gerade sehr genau damit arbeiten musst, wie viel Risiko kannst du tragen, was kannst du deiner Truppe zutragen, wie kommst du an Neukunden, wie behältst du deine Bestandskunden. Also schon ein, manche sagen immer Haifischbecken, das klingt immer so super gefährlich, aber ich glaube schon, dass das Reisen von dem, was der Kunde wahrnimmt in deiner Konsumierung, so schön weich und locker wirkt, aber Ton und Nutter ist schon wirklich toughes Business und das hat dann die FDI-Insolvenz wirklich als drittgrößter Reiseveranstalter Europas und damit wirklich ein großer Player weltweit, war für uns jetzt für 5-Uhr-Flug positiv. Aber ich kann mich ja nicht über eine Insolvenz in der Reiseindustrie freuen, weil es einfach zeigt, dass es der Industrie nicht so gut geht, wie es die eigentlich gehen sollte.
Fairer Punkt. Ich glaube, bevor wir sozusagen im zweiten Teil so ein bisschen drüber sprechen, wie man Marketing macht in so einem hart umkämpften Markt, weil euer Marketing eben deswegen ja auch einfach so erfolgreich sein muss, damit es halt funktioniert, würde ich sagen, Marvin, kannst du eine von...
Er klaut mir einfach schon den halben Satz. Wir haben eine von zwei Fragen, die wir jedem Podcast mal stellen. Das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Ich glaube, ich weiß es sogar.
Ja?
Darf ich mal raten?
Ja.
Ich hätte mir jetzt gesagt, Jan Frodeno. Irgendwie sowas. Nee.
Frodeno, wenn aber auch.
Wär nicht falsch gewesen, aber meine Antwort, und bei der bleibe ich konsistent, auch wenn ich den Energy Drink nicht so cool finde, ist weiterhin Jürgen Klopp.
Okay.
Ich dachte erst gerade, erst kommt, ja, egal. Okay.
Was hast du gedacht?
Ja, der Red Bull macht Schitz.
Achso, ich dachte, das ist Montana Black oder so. Nee. Nee.
An welchem Hintergrund David. Ist, schon seit deiner Kindheit Dortmund-Fan und wahrscheinlich dann viele Touchpoints auch darüber mit Jürgen Klopp gehabt, oder was?
Ja, ich finde ihn einfach, glaube ich, er ist ein Typ, erstmal mit Ausrufezeichen und alles, was er irgendwo gemacht hat, hat er dort einen Stempel hinterlassen. Ich glaube, er hat... wenn man es ja so kennt, Firmen geprägt. Ich glaube, es ist super Lust mit ihm. Ich glaube, wenn man mit ihm mal 2 Stunden verbringen darf, wird man sehr viel für sein Leben lernen. Und selbst wenn ich nichts lerne, ich glaube, ich hätte 2 Stunden keine Zeit verschwendet.
Vielleicht gut. Irgendwas, was sich an ihm am meisten interessiert? Oder ist es einfach so die Aura des Jürgens einfach mal?
Also ich würde gern von ihm wissen, jetzt gar nicht auf Urlaubsgruppe bezogen, nicht, dass er jetzt irgendwie unsere Mitarbeitenden hören und da irgendwie falsch interpretieren, aber wann ist immer der richtige Punkt zum Aufhören? Also ich finde, das ist auch ein Punkt von erfolgreichen Menschen zu wissen und bei ihm ist ja dann nicht Ende per se als Fußballlehrer, sondern wann wusste er, dass er bei Borussia Dortmund gehen muss und wann wusste er auch, dass er bei Liverpool geht und danach sind die Mannschaften ja nicht unbedingt schlechter geworden, sondern er hat sogar durch sein Ausscheiden diesen Mannschaften was Positives mitgegeben und das würde mich mal interessieren, woran er das messbar macht. Ist das ein Bauchgefühl? Sagt ihm das seine Frau? Hat er irgendwie ein Windrad im Garten stehen? Also das ist eine Frage, die ich auf jeden Fall stellen würde, wann er sagt, wann für ihn das Momentum gekommen ist, den Weg frei zu machen.
Finde ich fair. Coole Persönlichkeit, kann glaube ich jeder relaten, egal welcher Verein man ist.
Selbst
es ist
als Bayern-Fan.
Ob man jetzt Dortmund, Leverkusen oder Bayern-Fan ist, es ist irgendwie eine Person, die jeder irgendwie gerne mal irgendwie kennenlernen will. Deswegen finde ich es einen sehr, sehr guten Call.
Ja.
Ist ein guter Mix aus irgendwie so, was du businessmäßig mitnehmen kannst, aber auch einfach viel
sozusagen
persönlich.
Lief beides.
Um vielleicht so ein bisschen das Thema datengetriebenes Marketing, datengetriebenes Arbeiten einzuleiten, kannst du uns so ein bisschen abholen, was an Margen in dieser Reisebranche möglich ist? Weil wenn man halt sagt, okay, warum muss man überhaupt datengetrieben arbeiten, muss man glaube ich auch erstmal verstehen, dass es halt irgendwie eher so ein krasses Volumen-Business ist, weil die Margen halt einfach nicht irgendwie 30-40% sind, sondern eher im einstelligen unteren Prozentbereich.
Ja, einstellig glaube ich, sie in den seltensten Fällen, das ist vielleicht rein im Flug verkauft, da sind wir aber nicht aktiv. In den Bereichen, wo wir unterwegs sind, dann fängt es, ohne jetzt, komme ich gleich nochmal drauf, Superprovision eher so bei 8-9%, das heißt, es ist deine Basisprovision, die geht dann mal mit Superprovision, das heißt, wenn du gewisse Jahresziele erreichst, bist du da so im Durchschnitt, denke ich mal, so bei 11-11,5-12%. Wenn natürlich irgendwie ein neuer Markt mit Einsteiger dabei ist, der sagt, ich will jetzt irgendwie den Markt für mich neu erobern, dann kann man mit denen auch nochmal kommunizieren und sagen, hey, wir hätten ja gerne nochmal andere Kickbacks, aber einfach mal, um so ein bisschen diese Utopie wegzunehmen, dass das irgendwie 20-30% sind, was bei uns ankommt. Bei uns als klassischer Vermittler, in dem wir uns jetzt gerade rumtreiben, sind es eher 10-12% in dieser Pauschalreisengeschichte. Wenn man nochmal in diese anderen Verticals geht, wenn man da Kurzreisen und Co. vermittelt, geht es da vielleicht nochmal 1-2 Prozentpunkte höher. Aber 20% habe ich in meinem Leben in 2-3 Kampagnen meiner Lebensgeschichte bis jetzt erlebt. Da ging es dann eher um Gutscheinverkäufe, wo Leute natürlich dann auch über eine Nicht-Einlösequote nochmal anders ansagen. Aber klassisches Reiseprodukt, wirklich als Vermittler, habe ich noch nie die 2 vorne gesehen.
Aber deswegen, ne, weil die 11% dann bei euch ankommen, ihr müsst davon dann trotzdem noch die ganzen Mitarbeiter, die ganze Infrastruktur, das ganze Marketing zahlen. Deswegen ist es halt so wichtig, dass ihr da quasi kosteneffizient arbeitet, weil eben auch schon gesagt, das ist eher ein Verdrängungsmarkt, als dass das irgendwie ein größeres Business demnächst geben wird. Und wenn du da halt dann keine Übersicht über deine Strukturen oder so hast, wird es, glaube ich, schwierig. Also war das von Anfang an euch bewusst? Ist das dann eher so, hat sich das entwickelt, dass ihr gesagt habt, ey, guck mal, wir merken eigentlich, dass es eher ein Verdrängungsmarkt, als dass es nochmal immer weiter wächst? Vielleicht auch irgendwie ein Effekt durch Corona, dass ihr gesagt habt, wir müssen jetzt überall effizient werden und unsere Zahlen im Griff haben?
Ich sag mal, keiner steht ja morgens auf und sagt, ich habe heute das Ziel, ineffizient zu sein. Ich glaube, es ist immer die Frage, wie viel Sinnhaftigkeit und Druck man bei diesen Themen verspürt. Und das ist ja so ein bisschen diese Thematik der Urlaubsguru-Geschichte. Wir hatten damals mal die Regel, dass wir und ich muss euch festhalten, pro 1 Million Visits war unser Ziel immer 100.000 Euro Innenprovision. Das würde uns heute, könnte ich den Laden nicht mehr aufmachen. Also da würde ich noch nicht mehr durch das Schlüsselloch bezahlen können für. Das heißt, da haben wir einfach in
eine teure Tür.
Ja, eine sehr, sehr teure Tür. Mit ganz anderem Traffic gearbeitet. Das heißt, aber auch die Kunden an ganz anderen Stellen abgeholt, in ganz wenig, also viel weniger transaktionale Inhalte vermittelt, wo wir sagen, okay, heute haben wir jetzt einen Kunden, da haben wir A, Akquisitionskosten, wir haben aber auch Maintenance-Kosten allein, um diesen Artikel im Netz zu behalten. Der ist jetzt auch bei Google der bleibt nicht einfach auf der 3, weil er jetzt einmal da im Netz ist, sondern der muss da bleiben. Und dann kannst du einfach runterrechnen, okay, wenn du jetzt da 100 Leute hast, dann ist eine Conversion Rate von, ich werfe einfach mal etwas rein, damit wir mal ein Gefühl haben, dann brauchst du halt deine 1,5-2% von diesen 100 Klicks zum Überleben, und alles, was dann über den Schwellwert ist, sorgt dafür, dass du irgendwo einen Benefit hast. Und das ist ja dann auch nur dein Durchschnitt, du hast irgendwie deine 2.500-3.000 Seiten im Netz, da wird nicht jede gleich funktionieren, und wenn dein Marktmitbewerber gerade irgendwie ein gutes Update hat und vom Core-Update bei Google profitiert, nimmt er dir auch mal eben 10-15% wieder weg. Also das ist schon mittlerweile an einem Punkt, wo du sagst, Effizienz ist nicht nur irgendwie sowas, was im Ohr rauscht, sondern du hinterfragst eigentlich jeden Tag deinen Handel. Und auch wir haben jetzt, das hatte ich auch gerade auch im Eingangsgespräch, wir haben jetzt die 36-Stunden-Woche bei uns im Januar eingefügt, weil wir einfach aus der Prämisse, du hast jetzt gerade Jan Frodeno mal so als Hint angesprochen, man sieht ja im Leistungssport, dass viel über Regeneration geht, und wir glauben daran, den Proof of Concept müssen wir aber noch geben, dass durch eine gesteigerte Regenerationszeit, weil wir dann freitags früher ans Wochenende gehen, wir montags mit einem besseren Akkustart in die Woche starten, dass wir mindestens genauso effektiv sind. Und das sind einfach so Punkte, wo wir gerade daran merken, dass du einfach mit weniger Ressourcen rein auf dem Papier die gleichen Ergebnisse schaffen musst. Und in einem Verdrängungsmarkt muss man wahrscheinlich sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass du mit den gleichen Ressourcen sogar noch mehr schaffen musst.
Finde ich gut, ist auf jeden Fall ein absolut valider Punkt sozusagen. Aber die Ressourcen sozusagen smart einzusetzen und diese Effizienz da eben auch zu erzielen, müsst ihr ja so gesehen eigentlich so in mehreren Bereichen, aber vor allem sozusagen vor dem Kauf auf zwei verschiedenen Ebenen. Also einmal sozusagen euer Marketing. Ja. Hey, wie kriege ich den Klick erstmal hin, dass die Leute auf On-Site kommen? Muss sehr effizient sein, aber eben auch eure Seite.
Die ganze Firma muss effizient sein. Also aber bei uns ist ja wirklich so, dass der Gedanke schon ist, dass vielleicht auch so ein bisschen altes Denken, dass du sagst, du hast jetzt irgendwie deine Sales-Driven-Themen und löst die von den anderen. Also deswegen haben wir irgendwann festgestellt, und das ist auch ganz gut, weil wir auch ein paar Leute bei uns haben, die dann vor allem Martina, die bei uns in der Geschäftsleitung ist, die hat immer auf dieses Thema der Kultur ist die mal eingegangen und gesagt, ey, es macht keinen Sinn, das voneinander zu trennen. Wenn wir jetzt hier die Leute in Anführungsstrichen, was wir Gott sei Dank nie getan haben, schlecht behandelt, ja, dann habt ihr vielleicht nicht nächsten Tag 50% weniger Umsatz, aber ihr werdet über Mittelfristigkeit, werdet ihr sehen, dass unzufriedene Mitarbeiter in einer schlechten Umgebung, werden die einfach nicht mehr das Ergebnis haben. Letztes Jahr, Riesenthema, weil ich bei uns auch mit für die IT zuständig bin, haben wir gesagt, alle Leute, die jetzt in den letzten Wochen, Monaten gesagt haben, ihr Laptop macht da irgendwo Mucken, kriegen alle neuen Laptop. Weil was gibt es Schlimmes? Du bist da ja deine 8 Stunden am Rechner und dieses Ding macht nicht das, was du tust. Und nach 2, 3 Jahren ist es eh abgeschrieben, ist aber erstmal eine Investition, könnt ihr euch vorstellen. Bei ein paar hundert Leuten komplette neue Rechnerausstattung ist erstmal Kohle. Aber da komme ich immer zu dem Punkt, dass du die Effizienz nicht nur irgendwie an einem Schalter regen kannst. Du würdest jetzt beim Auto auch nicht anfangen, wenn der Motor anfängt zu glucken, würdest du eine Schraube nehmen und dann denken, jetzt ist das Problem erledigt, sondern wenn der Motor irgendwo was weg hat, dann musst du dir das von allen Seiten angucken, damit das Getriebe und der Motor am Ende des Tages wieder im Einklang sind. Und deswegen glaube ich immer an diesen allumfänglichen Satz. Damit die Leute im Marketing effizient arbeiten können, brauchen sie durch das Data Warehouse sinnvolle Daten. Damit die aber im Data Warehouse sinnvoll arbeiten können, muss der Server, den der DevOps pflegt, sauber funktioniert. Und damit der DevOps eine gute Laune hat, kriegt er am besten sein Mitarbeiterfrühstück vor 2 Tagen und sagt, ey, die Firma ist ja richtig cool, macht richtig Spaß, hier zu arbeiten. Also jetzt ein bisschen auf die Spitze getrieben, dass ich daran glaube, dass man das gar nicht so fragmentiert sehen sollte, sondern wirklich versuchen soll, das große Ganze im Auge zu haben.
Verstehe ich. Hinaus wollte ich eigentlich eher sozusagen auf die Acquisition an sich, wie ihr die sozusagen macht. Weil man kann natürlich sozusagen nachlesen, es war einfach oder es ist immer noch ein extrem hoher organischer Anteil, der euch natürlich dann einfach auch in der Akquisition mehr Freiheit gibt. Wenn wir uns jetzt vorstellen würden, ihr würdet alles sozusagen 100% über Performance-Marketing beispielsweise machen, dann wären sozusagen die 10%, sage ich mal, die bei euch am Ende ankommen, die wären ja ganz anders sozusagen verschoben. Jetzt gerade ist es aber natürlich so, vor allem mit einem Affiliate-Ansatz, dass es natürlich mega viel Sinn ergibt. SEO, die Leute gucken viel, vergleichen viel, wo kriege ich jetzt gerade eigentlich den besten Deal, aber spätestens mit dem Switch, wo es dann ja sozusagen zur Reisebuchungsplattform an sich geht, also sei es jetzt ein Booking oder sonst irgendwas, da sieht man ja, dass Performance-Marketing ja immer wichtiger wird. Wie habt ihr es eigentlich erstmal geschafft, so viel organischen Traffic aufzubauen und wie schwierig ist jetzt der Switch sozusagen Performance sozusagen auch in Anbetracht der Profitabilität irgendwie sozusagen in Einklang zu bringen? Kann auch sein, dass ich sozusagen mit der Annahme komplett falsch bin, aber das stelle ich mir schon irgendwie extrem schwer vor in einem Markt, wo du jetzt kein eigenes Produkt, also klar, du hast ein eigenes Produkt, aber du bist jetzt nicht entscheidend, ob ich jetzt irgendwie nochmal 10.000 SKUs mehr kaufe und dafür den Einkaufspreis irgendwie nochmal ein bisschen weiter gesenkt wird, weißt du?
Ja, verstehe ich. Also ich glaube, man muss auch da ganz fairerweise Pro und Kontras auflisten, weil in der Vergangenheit, als wir nur Affiliate waren, haben wir den gleichen Anspruch an die Seiten gelegt, wie wir sie heute legen. Also da gibt es keinen schlechter, sondern wenn du bist einfach bei Google per se in einem Verdrängungsmarkt und wenn du da in den SERPs ganz oben sein willst, dann sagt Google, hier gewinnt die Qualität mit unterschiedlichen Metriken. Das heißt, da haben wir jetzt keinen nicht gesagt, okay, jetzt, weil wir jetzt im Pauschalreiseumfeld sind, haben wir da jetzt irgendwie eine andere Guidance. Du musst dich mit anderen Mitbewerbern auseinandersetzen. Du kannst dir vorstellen, dass die Check24 Inbound-Agentur oder die Inhouse-betriebene Truppe vielleicht größer ist als die von unseren Marktmitbegleitern im Reiseschnäppchenbleich, wo die Truppe in Summe 10 Leute waren. Da wusstest du, du kämpfst dagegen eine Truppe, die auch 2 Leuten sind, jetzt kämpfst du gegen Check24 um hartes Keyword wie Familienurlaub, All-Inclusive in die Top 5 und kämpfst du wahrscheinlich gegen Truppen, die haben 50, 60, 70 Leute. Also das erstmal so als Goliath gegen David an der Stelle. Gleichermaßen haben wir aber jetzt dadurch, dass die Leute auf unserer Plattform bleiben, die komplette Customer Journey. Früher war es so, wenn wir dann jetzt auch nicht auf einem CPC-Modell waren, sondern auf einem klassischen CPO, hast du den Kunden akquiriert, hast dem eine gewisse Erfahrung mitgebracht, hast deinen Job gut gemacht und schickst ihn zu einer schlecht mobil optimierten Webseite mit Hanebüchen-Tracking, was weiß ich, Preisfehlern etc. Das heißt, du hast eigentlich deinen Job gut gemacht, warst dann aber wieder lost. Das sehe ich als großen Vorteil jetzt bei uns. Wir ownen den. Ich weiß auch, was der bei uns in der Booking-Engine tut. Wir schicken den teilweise mit Mallorca rein, aber der geht danach auf Fuerteventura. Das ist ja auch ein Wissen, was du dem Content-Team wieder mitgeben kannst, dass du den Menschen auf Mallorca Landingpages mitgibst. Ja, wir haben zwar Mallorca, aber wir haben auch. Und dieses Know-how musst du einfließen. Und ich würde euch gerne mal eine Frage stellen, wenn ihr auf unserem Social-Media-Kanal unterwegs seid, würdet ihr das als organisch oder als Paid-Performance-Kanal interpretieren?
Nur den Kanal an sich?
Ja, wenn du jetzt einfach bei uns bei Instagram bist, guckst du an, da haben wir uns 600.000 Follower, liest da jeden Tag die Stories und die Videos. Würdest du das per se in deiner Interpretation oder ihr beiden, würdet ihr das als organischen Kanal oder als Paid-Kanal sehen?
Also sagen, von der Grundstruktur würde ich sagen, ist es eher organisch.
Bin ich ja grundlegend bei dir, aber wenn man überlegt, was wir jeden Monat darüber investieren, diesen Content in Qualität zu bekommen, dann kann man ja sagen, es gibt eine Truppe, die macht irgendwo einen schönen Layer, macht schöne Bilder und macht jetzt das ganze Geld in Google, Facebook, Meta etc. pp. Ich, für meinen Teil, auch wenn wir es bei uns intern genauso organisch betrachten, wie du es gerade machst, ist für mich alles, was die, primär die Mädels, aber auch ein paar Jungs haben wir auch, vor der Kamera machen, ist für mich im Kopf
Performance.
Ja. Weil wir versuchen ja einfach in Anführungsstrichen nur in die Köpfe der Leute zu kommen, weil keiner, vielleicht 0,000 irgendwas Prozent, werden sich heute eine Story angucken bei Instagram oder TikTok und sagen, jetzt gehe ich auf Urlaubsguru.de und buche meine 5.000 Euro Reise. Sondern es geht ja darum, hier oben bei den Leuten in die Köpfe zu kommen, sagen, ja, das ist einfach ein hochqualitativer Anspruch. Da war eine Person vor der Kamera, die ist nahbar, die ist menschlich, so ein bisschen, was du vorhin sagst, mit dem Reisebüro, die beantwortet mir vielleicht meine Fragen. Die hat sogar die Fragen, die ich gar nicht im Kopf hatte, die schon beantwortet. Also es geht zu 1000% um Trust. Und deswegen ist für mich so ein bisschen die Vermischung im Reisebereich von Paid und Organic. Ich bin komplett bei dir, wenn ich bei Google eine Anzeige schalte, dann mache ich die aber nur, weil ich organisch nicht gewonnen habe. Weil mein Marktmitumfeld so krass ist, dass ich dieses Keyword gar nicht ownen kann. Aber ich würde doch weiterhin gerne All-Inclusive Familienurlaub gerne immer noch SERPs 1 organisch betreiben und davon immer noch von den Klicks, die da kommen, 75% bekommen und dafür nicht einen Cent nach Palo Alto schicken. Und das ist auch einfach nur so ein bisschen das Umdenken, wo ich sage, wir reden immer über Organic und Paid, woran ich glaube, am Ende des Tages geht es ja darum, hast du deine Kosten unter Kontrolle in Totale zu dem Ertrag, den du hast. Und dann kannst du sagen, entweder, weil bei uns wird immer gesagt, ja, ihr macht ja so viel organisch. Ja, machen wir auch. Aber wir investieren ja auch überproportional mehr in organisch, als es andere Teams tun, die dann wiederum in Paid machen. Und das ist für mich so eine, ich differenziere da gar nicht so hart. Jedenfalls in meiner Analogie, in unseren Business Cases ist es genau so aufgebaut, wie ihr gerade auch gefragt habt. Aber deswegen so die Rückfrage an euch, was seht ihr da? Und ich sage so, man könnte da auch eine zweite Meinung zulassen.
Finde ich einen extrem spannenden Punkt. Also auch inhaltlich macht das total Sinn, aber es ist halt jetzt nicht allgegenwärtig sozusagen so zu denken. Wie wichtig ist denn das dann so ein bisschen auch vielleicht in Anspielung so ein bisschen an unser Thema? Also wir betreuen nur Brands im AB-Testing, wir machen Conversion-Optimierung. Also wir kennen uns eigentlich auch, würde ich sagen, ziemlich gut aus. Das heißt irgendwie einen Besucher, einen Kunden zu verwandeln und irgendwie zu gucken, ey, welche Funktionen machen hier eigentlich Sinn? Wie wichtig ist das Thema Testing bei euch? Vor allem so ein bisschen anbetracht, dass es ja, glaube ich, in keinem Bereich so eine Komplexität an Choices gibt, wo auch sozusagen die Einzelperson so individuell ist. Also ich buche eine ganz andere Reise als du. Du bist beispielsweise Triathlet. Die sind beispielsweise ganz andere Sachen wichtig wie mir. Ich will vielleicht irgendwie eher wissen, okay, hey, wie steht's ums Essen? Ja. Und Marvin sucht eher vielleicht, ey, was kann das Gym beispielsweise?
Also ja, genau, also auf mich nochmal bezogen ist, finde ich an der Stelle ein cooles Beispiel, weil ich ja auch allein durch meinen, ich kann dreimal am Tag auf diese Webseite kommen und bin dreimal verschiedene Personas. Ja. Mal suche ich mit meiner Frau einen Urlaub, mal bin ich der Daddy, sucht einen Familienurlaub oder ich mache mein Trainingslager mit meinen Jungs. Ich bin jedes Mal der gemessen in den Analytics, bin ich der Daniel, irgendwo in der Nähe von Unna, Demografie zwischen 35 und 44 und du musst jedes Mal herausfinden, was will der jetzt gerade. Mal ist es der 25-Meter-Pool, der beheizt ist, mal ist es der Kinderpool, der beheizt ist und mal ist es die Restaurants, die in der Nähe sein müssen, weil meine Frau jeden Abend gerne lieber à la carte ist, anstatt im Hotelbuffet zu sein. Und das ist ja allein die Komplexität, die du belegen musst. Wenn wir jetzt mal, kennt jeder, gibt ein paar coole Sockenmarken im E-Commerce, die jeder kennt. Wenn ich da drauf gehe, bin ich jeden Tag der Typ, der die weißen Socken in der Größe 43 bis 45 haben will. Gibt's keinen Unterschied. Meine Füße wachsen nicht in den nächsten 24 Stunden und deswegen unterscheidet sich meine Personas auch nicht. Ich kann höchstens drauf die Seite kommen und suche mal Socken für meine Tochter. Aber die Komplexität in der Reiseindustrie zu wissen, was will der Kunde und ihm dann natürlich in dieser teilweise 3- bis 4-schichtigen Vektormatrix, wo du, was ich vorhin sagte, du hast jetzt mal ein Beispiel in Köln, hast du vielleicht heute allein 20 Flüge, die nach Mallorca gehen und du hast über 500 Hotels auf Mallorca, die auf dich warten. Das heißt, wenn du allein das multiplizierst, hast du ja schon so einen Facettenreichtum an Angeboten und dann ist es diese Mischung aus, wie viel Stress willst du deinem Kunden gerade zumuten, also kognitiven Stress. Er will eine gute Mischung haben aus, ja, hier kriege ich das, was ich haben will, also die Anzahl muss auch vom Schwellwert groß genug sein, aber sie darf hier nicht überfordern, also wie die klassische Marmeladenglas-Theoretik. Ne? Also 3 ist zu wenig, 25 zu viel, 7, 8 ist genau das Richtige. Und das in der Reisewelt zu finden ist, das ist wirklich einer der Geheimnisse und die Antwort ist darauf, ist nicht 42. Das heißt, da musst du dich wirklich immer wieder mit beschäftigen und hinterfragen und auf den Punkt zurückzukommen, wir testen sehr, sehr viel, aber es ist sehr, sehr schwierig für eine sehr breite Zielgruppe das System aufzubauen, dass es für all size fits all ist. Das geht eigentlich, kannst du das eigentlich streichen, geht nicht.
Das meiste, was sozusagen eigentlich im Umlauf ist, applied bei euch einfach gar nicht.
Korrekt. Korrekt. Also du musst einfach ein grundlegendes System finden, was funktioniert, das aber nicht in die Interpretationsschwierigkeiten kommt, dass du irgendwelche Edge-Cases als dein Mainstream interpretierst. Und das ist so die Kunst, die ich dann jetzt mit meinen Teams dann auch teilweise habe. Wir haben da Leute, die machen bei uns Research, immer wieder herauszufinden, ist das Verhalten, was du jetzt bekommen hast oder was die auch in die machen viele Gespräche mit Kunden oder mit Testgruppen herauszufinden, ist das jetzt der Müller-Meyer-Spezi? Ist der wirklich einer von einer Million oder ist er in einer Gruppe, die für uns relevant ist, wirklich ein Treiber? Und das ist wirklich die Kunst im Reisen, weil du kannst da so viel hineininterpretieren und denken und wünschen, dass ich wirklich sage, okay, do the basics right, aber erstmal rausfinden, was sind die Basics, ist super schwierig. Und dann siehst du Leute oder Firmen wie ein Booking oder ein Check24, ich sag mal, über Booking hat man ganz oft auch in AB-Testing-Kontext gesprochen, wo die vielleicht auch über die Grenze des Guten hinausgegangen sind und schon übertestet haben. Da kommst du ja am Tag, allein wenn du dich mit deinen Mitbewerbern hast, dich noch gar nicht mit dir selbst beschäftigen, was viel wichtiger ist, kommst du wahrscheinlich am Tag auf 1000 Testing-Ideen. Und für uns ist gerade eher die Kunst, find das Richtige raus, aber es ist dann immer auch schön zu sehen, wenn du dann den richtigen Ansatz hast, haben auch wir letztes Jahr wirklich Tests gefahren, wo wir sagten, wow, das ist schon
Unterschied.
Ja, definitiv. Also auch wirklich in den Prozenten, ging da nicht irgendwie 0, sondern irgendwie unser bester Test war, glaube ich, irgendwie 9%, in Prozentpunkten, wo wir gesagt haben, okay, das hochgerechnet auf das Volumen, was wir am Jahr dann drehen,
schon signifikant. Sieht das schon sehr nett aus. Gibt es dann bei euch gar keine klassischen Personas, dass du sagen kannst, okay, wir haben irgendwie so hier 5 Leute an die Wand aufgemalt und die kaufen so das und sowas ein?
Doch, gibt es definitiv. Also das Marketing arbeitet ganz klar mit Personas. Und da sage ich mal, da kannst du sicherlich auch viel mit abdecken. Aber allein, wenn ich jetzt da schon wieder ansage, da sind 5, 6 Personas, dann kannst du die schon wieder nehmen und miteinander kombinieren. Dann ist es die Familie mit einem Kind, reist jetzt doch wieder einmal mit Oma und Opa.
Ja.
Dann gibt es in den digitalen, das klingt so banal, aber es ist super schwierig, eine Reise mit 2 verschiedenen Zimmertypen buchbar zu machen. Du kannst ohne Problem heutzutage bei uns 2-mal das gleiche Doppelzimmer buchen. Kein Problem, geht in einer Buchung durch. Aber wenn du den Zimmertypen änderst, dann ist es dann in den Systemen darunter schon wieder eine Komplexität, die das System nicht abbilden kann. Ist für den Normalsterblichen, der vor dem Rechner sitzt, aber gar kein Problem. Und vor allem von der Person, der sagt, in den letzten 5 Jahren war ich immer bei Frau Müller im Reisebüro am Markt. Die weiß doch, dass ich immer dann
Die konnte das.
Die war doch immer, im Februar war ich doch immer bei dir und dann haben wir doch immer gebucht, dass wir mit Enkeltöchterchen waren wir doch im Urlaub. Das war doch nie ein Problem. Und das ist so ein bisschen, dass du diesen Ansprüchen einfach gerecht werden musst und herausfinden musst, wie viel Energie steckst du jetzt in dieses Thema, was vielleicht auf deiner Webseite 5-mal im Jahr eintritt, versus sorgt dafür, dass du einfach Zimmertypen hinbekommst. Und deswegen bin ich immer ein Fan davon, lass uns gucken, wo du Themen hast, die eine maximale Überschneidung haben. Also wenn wir dieses Thema haben jetzt mit den Großeltern und Co., ja, ist schon gut, für mich singulär betrachtet, aber zu ineffizient, um jetzt wieder auf das Ressourcenthema zu kommen, macht einfach keinen Sinn, die Teams da drauf zu kippen. Aber wenn wir herausfinden, der Kunde ist aber einfach gewohnt, dass er unterschiedliche Zimmertypen buchen kann, und das fällt bei uns und dann kommen wir zu der Messbarkeit. Wir sprechen mit unserem Callcenter und kriegen in dem Reporting, dann ist wieder dieses ganzheitliche Gedachte, damit der Motor sauber laufen muss, kriegen wir in Erfahrung, dass 10% unserer Calls, die im Callcenter aufschlagen, sind die Nichtbuchbarkeit von unterschiedlichen Zimmertypen. Dann nehme ich diese Information und sage, okay, dann, wenn ich das gelöst bekomme, dann kann ich mir x Anzahl an Calls im Jahr sparen. Wenn mein Agent nicht geblockt im Callcenter ist, kann der früher an die Hotline gehen. Der Kunde ist zufriedener, weil er nicht 3 Minuten, sondern er muss nur noch 2:12 warten. Das heißt, worauf ich hinaus will, ist, beim Urlaubsgrund, ich glaube, per se in der Reisungsfrage kannst du dir nie ein Ding rausnehmen und sagen, das gucke ich mir jetzt an, habe ich verstanden, habe ich gelöst, sondern du musst immer dich hinterfragen, wenn ich jetzt hier nach rechts drehe, dann gehen 3 nach links wieder. Ist das 3 nach links, ist das gut für mich oder ist das für schlecht für mich? Also das ist, glaube ich, die so einfach Reisen verkaufen per se klingen, ist die Komplexität wirklich da in der Schicht 2 oder 3 darunter.
Das ist schon ein Also ich glaube, es ist so ein Zwiebelmodell, was sich kaum einer vorstellt. Man sieht es von außen, aber um in den Kern zu kommen, ist es halt extrem kompliziert.
Alles und es ist noch hochemotional. Also ja. Bei dem Sockenbeispiel, wenn ich kurz eingehe, dann sagst du einfach, ja okay, die Socken waren jetzt nicht cool, die sind am Bündchen ein bisschen enger, waren 20-Euro Produkt, come on, ist doof. Aber wenn du derjenige bist, der in der Familie diese Reise gebucht hat, du hast sie bezahlt und hast dann 2 quengelnde Kinder, die den Pool sich anders vorgestellt haben, die Frau dachte, strandnah heißt, ich falle aus dem Hotel direkt, dann bist du ja auch, Entschuldigung, der Idiot der Familie, der dafür bürgen muss, dass du gerade 5.000 Euro auf die Ticket gelegt hast für 2 Wochen Schrotturlaub. Also das heißt, es ist auch einfach hochemotional. Du willst eine gute Zeit, du willst deiner Familie und bei diesem Beispiel was Gutes tun und du hast so ein hohes Risiko, dass es nicht funktioniert. Das ist halt auch wieder ein Punkt, was für Urlaubsguru ein Riesenvorteil ist, ist der Trust. Die Leute kommen zu uns, um sich abzusichern, zu sagen, das ist gut. Wir haben unsere Guru-Checks, wir schicken unsere Leute vor Ort hin, die halten mit der Kamera dort drauf und das ist ja so ein bisschen, warum sind die ganzen Influencer und Co. gerade gehypt? Aus dem Grund, weil sie, wenn sie es gut machen, den Leuten authentisch zeigen, was ist gut. Und weil wir, unser eigener Kunde in der Sinne, sagen wir auch, wenn es scheiße war. Also wenn wir irgendwo zurückkommen, dann sagt unser Content-Team, ja Jungs und Produktteam, das Hotel könnt ihr spielen, aber das ist nicht so geil, wie es gerade in der Beschreibung des Hoteltextes steht. Und das ist, glaube ich, diese Authentizität. Mhm. Und das ist für mich gar nichts Neues. Du bist auch damals ins Reisebüro 1975 gegangen und wolltest von deinem Kundenberater eine ehrliche Antwort.
Geht,
ja, ja, genau. Wenn der dir gesagt hat, ja, wir waren da vor 8 Wochen mit dem Team, es ist super gut. Dann gehst du doch lehnst dich ja zurück, dann bezahlst du 100 Euro mehr, weil du gerade mit dem Gefühl rausgehst, nicht 100 Euro mehr bezahlst, sondern du hast 100 Euro mehr bezahlt, um dein Risiko zu minimieren.
Ja.
Und das ist so der Punkt im Reisebereich, es ist halt hochemotional. Wenn wir jetzt beide heute, oder alle drei gehen in den Elektroladen und kaufen uns einen 4K-Fernseher, dann gehen wir nach Hause und sagen, das Fernseher, wir haben uns das Bild ein bisschen schärfer vorgestellt. Aber es wird dir keiner so vorhalten wie 2 Wochen schlechtes Essen, Wasser war kalt und das Meer, wozu keiner was kann, war auch nicht so warm, wie wir es uns vorgestellt haben. Und es hat auch noch geregnet. Kann auch kein Mensch was zu, aber derjenige, der die Reise bucht, der will sich maximal absichern.
Es ist ja auch, glaube ich, sozusagen, wenn wir dann so ein bisschen den Gesprächsfluss Richtung Ende auch irgendwo bringen, es ist ja eigentlich alles so ein bisschen drauf, eigentlich runterzubrechen, dass es einfach sozusagen der Markt ist, der es eigentlich schuld ist. Also sozusagen, ihr müsst es sein, weil der Markt eben genau diese Anforderungen an jeden Player hat, müsst ihr eben halt genau sozusagen diese Sicherheit mit reinbringen. Ihr müsst sozusagen alles eigentlich 4-mal umdenken, bis ihr irgendwas released, weil ihr am Ende sozusagen irgendwie den Kopf hinhaltet.
Also ich glaube, allgemein ist immer die Frage, man sollte nicht künstlich gegen den Strom schwimmen. Wenn man zu seiner Entscheidung kommt, aufgrund von Daten und Fakten, dass ein anderer Weg links oder rechts ist. Aber ich glaube, es war selten der Punkt, dass die 99 Lachse in Alaska entgegengeschwommen sind und der eine, der die andere Richtung geschwommen ist, dass der irgendwie der war, der es wirklich unbedingt besser wusste und den Bären entflohen ist.
Das stimmt auf jeden Fall. Worauf ich hinaus wollte ist, es gibt ja auch, glaube ich, wenig Industrien, die so wenig verzeihen mittelfristig wie die Reiseindustrie. Also man hört das irgendwie, sei es irgendwie Insolvenz von einem Thomas Cook oder sowas oder hier die Vorbesitzer von 5 vor Flug beispielsweise. Mhm. Also irgendwie, es geht auch ziemlich, ziemlich schnell, dass die da richtig die Beine gebrochen werden. Und wenn die Beine da einmal gebrochen sind, dann ist das nie so, dass ich eigentlich höre, okay, restrukturiert und irgendwie auf gleichen Namen läuft es weiter. Das wird dann irgendwie aufgesplittet und die Größten fressen irgendwie sozusagen das, was gerade am Boden liegt. Wie kriegt ihr das denn hin oder was sind so die größten Changes, die irgendwie für euch, aber auch sozusagen im Markt demnächst noch kommen werden, wo man sagt, okay, damit kriegt man sozusagen dieses Risiko für euch als Unternehmen auch irgendwie vielleicht so ein bisschen minimiert oder das ist das, worauf ihr hinarbeitet, das sozusagen das nächste Urlaubsguru zu machen?
Ich glaube, das ist super schwierig zu beantworten. Ich meine, man kann, glaube ich, zwischen Ziehen und Wünschen muss man an der Stelle differenzieren. Klingt jetzt vielleicht total spießig und man denkt sich, wie kann er das nur sagen? Ich glaube mal, in ein einfach gutes, solides Fahrwasser zu kommen, was eher so Richtung Mittelstand geht, was total unsexy klingt, wäre mein persönlicher Anspruch. Aber dieser Anspruch kann nur gewahrt werden und kann sich in Realität wahren, wenn die Rahmenbedingungen passen. Und da bleibe ich einfach bei, wenn jetzt irgendjemand wahrscheinlich von Ost oder West in den deutschsprachigen Markt möchte und sagt, ich kaufe mir das einfach ein. Ich habe da, wie Zalando damals sagte, ich mache das jetzt 5, 6, 7, 8 Jahre und investiere da einfach, um jeden Schulladen in Deutschland anzugreifen. Ja, dann sitze ich halt in Holzwickede mit 100, 105, 110 Leuten und kann mich diesen neuen Rahmenbedingungen stellen. Und dann wird es einfach die schwierige Frage sein, wenn jemand woanders das gleiche Reiseprodukt bekommt und kriegt dort 10% Discount, dann habe ich eine Herausforderung. Und deswegen muss ich mich mit dem Team strategisch so aufstellen, dass wir gemeinsam dafür Lösungen haben. Jetzt nicht das irgendwie so als Hiobsbotschaft zu sehen und sagen irgendwie, die Wolken werden immer schwarzer, aber zum Beispiel dieser Thema, dass wir Reiseveranstalter werden, ist ein Punkt, dass wir sagen, wir schultern das Risiko und die Chancen des Wachstums auf mehrere Schultern. Und das ist ja auch so ein bisschen historisch der Gedanke der Internationalisierung. Geh weg von einer Marke, versuch in mehreren Ländern aktiv zu werden, damit du am Ende des Tages, wenn jetzt in Spanien mal ein Jahr nicht so funktioniert, dann holt es Italien halt wieder auf. Und das ist jetzt auch wieder der Gedanke, dass wir dann durch den Reiseveranstalter, mittelfristig haben wir eine Plattform, wo wir die Kundenakquisition sehr stark ownen. Weil ich schon sage, wir sind jetzt 12 Jahre immer wieder in Herausforderungen gekommen, aber wir haben es immer geschafft, unseren organischen Anteil immer irgendwo gut zu verteidigen. Ich glaube, unser Social-Media-Auftritt sucht in Deutschland, was Reise angeht, seine
Seinesgleichen.
Ja, seinesgleichen. Also wir haben es, glaube ich, über Check24 hier schon gesprochen. Ich glaube, da gibt es Menschen, die das als Beispiel nennen. Für die Tech bin ich verantwortlich. Ich hoffe, dass man irgendwann auch unsere Webseite so nennt. Ich bin da guten, frohen Mutes. Das heißt, wir müssen einfach ein Produkt haben, was keine Nachteile hat und was dann durch Branding am Ende des Tages überzeugt. Weil wenn der Preis gleich ist, dann geht es schon um Sympathien. Welche Marke hast du im Kopf? Ich gebe immer gerne McDonald's und Burger King. Bei uns im Kamener Kreuz und Una, da gibt es beide nebeneinander und beide haben jeden Tag Kunden. Und der eine geht lieber nach links, der andere geht nach rechts. Und wenn es beiden gut geht, fair enough, dann überlege ich mir vielleicht mal, ob ich irgendwie eine Aktion mache, um mal 5% wegzunehmen. Aber ich glaube, die beiden wird es in 5 Jahren noch geben. Egal, welcher Markteintritt da entsteht. Und das ist mein Anspruch beim Urlaubsguru. Ich würde gern wachsen, aber dafür muss uns, glaube ich, noch ganz viel gemeinsam als Team einfallen. Ich glaube, wir haben die Basis, dass wir ein loyales Team haben, wo wir wachsen können. Aber ich würde jetzt lieber hier unterschreiben, uns gibt es in 10 Jahren mit gesundem Wachstum, als dass wir irgendwo nochmal einen Hockeystick haben oder irgendwo nochmal Corona hin. Also ich würde lieber schön linear, alles gut, wir wissen, was zu tun ist, wir wissen, wie wir unsere Sachen bezahlen. Wir können allen Angestellten, die sich für uns den Popo aufreißen, auch den Popo aufreißen, das wäre mein Wunsch. Aber ich brauche jetzt nicht irgendwie noch krasse Fantasien für irgendwas. Ich glaube, die Reiseindustrie hat noch genug viel Fantasien für uns vor. Jeder Kunde, der sich im Callcenter beschwert, hat ganz viele Fantasien für uns, was wir alles besser machen können. Von daher, da wird es noch nicht langweilig werden.
Das finde ich auf jeden Fall einen guten Abschluss zu diesem Gespräch. Dann lass uns doch mal zur zweiten Frage kommen. Du hast jetzt irgendwie schon die Komplexität des ganzen Geschäftsmodells mit angesprochen, mit ja verrückten Preisfindungen, dann aber auch irgendwie einem hochemotionalen Thema sehr viel Individualität damit drin. Gab es denn irgendwie einen Ratschlag, wo du sagen würdest, ey, der hat mich irgendwie am meisten weitergebracht, der hat mir am meisten weitergeholfen?
Also nicht jetzt von extern, höchstens in der eigenen Analyse. Also ich glaube, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte, wenn man in einem Unternehmen ist, was wächst und wo man sagt, das ist jetzt nicht klassisch auf dem Exit aus, dass man überlegt, dass man zur richtigen Zeit A, in seine Leute investiert und sich auch immer hinterfragt, hat man die richtigen Leute an Bord. Und bei uns war zum Beispiel wirklich, dass wir unsere Geschäftsleitung zu gewissen Zeitpunkten, glaube ich, A, zu spät mit aufgebaut haben und wir zum Beispiel sehr spät einen CFO hatten, obwohl wir eigentlich schon, wie wir ja eigentlich sagten, gewisse Umsätze hatten und wer sich eine Las Vegas Reise erlauben kann, nicht falsch verstanden, der kann sich auch einen CFO leisten und das haben wir zum Beispiel zu spät gemacht und da glaube ich, sollte sich jedes Gründerteam oder jede Geschäftsführung immer wieder hinterfragen, habe ich gerade für den jetzigen Moment und vor allem auch für die Entwicklung der nächsten 2, 3 Jahre die richtige Mannstärke an Bord? Ich glaube, gewisse Sachen kann man den Leuten beibringen und erziehen, so wie ich als Geschäftsführer glaube ich auch besser bin als der noch vor 12 Jahren, komme ich vielleicht trotzdem irgendwann mal an mein Limit. Und wenn du dann als Urlaubsguru GmbH oder Unique GmbH zum Beispiel damals immer in Anführungsstrichen nur einen Bilanzbuchhalter gesucht hast, dann kriegst du auch einen Bilanzbuchhalter. Das ist überhaupt nicht falsch, aber der füllt seine Rolle dann halt als Bilanzbuchhalter aus. Und jetzt haben wir einen CFO, der das Geschäft versteht, der den Weg mitgeht, der Fragen stellt. Und das, glaube ich, immer wieder ein Punkt, hinterfragt dein Business, kopier nicht von anderen, aber hinterfragt selbst, wo willst du in 2, 3 Jahren hin? Und dann, glaube ich, investiere wirklich in deine Leute, weil auch so groß die Diskussion gerade über Effizienz und KI ist. Am Ende des Tages werden die Menschen in deinem Unternehmen der entscheidende Faktor sein, der diese Sachen betreibt, hinterfragt und wissen sollte, ob jedes Tool, jede Datenquelle gerade Scheiße oder keine Scheiße erzählt. Und dafür brauchst du einfach Menschen. Und deswegen bin ich zu 100% darin überzeugt, hol dir die richtigen Leute an Bord, die zur richtigen Zeit die angenehmen oder die unangenehmen Fragen stellen. Und das wäre für mich etwas, wo ich sage, okay, da haben wir als Urlaubsguru zu spät an manchen Stellen investiert und hätten das früher tun sollen. Aber ja, wir haben ja noch ein bisschen Jahre Zeit, um manche Sachen noch besser nach vorne zu machen.
Wahnsinn. Fand ich auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes abschließendes Fazit für dieses Gespräch. Haben wir, glaube ich, so auch noch nicht gehört. Deswegen, ja, danke auf jeden Fall, dass du mit am Start warst. Hat sehr viel gerne. Spaß gemacht, die also 1,5 Stunden jetzt hier dir
zuzuhören. 1,5 Stunden, also muss ich auch sagen. Also das waren jetzt 1,5 Stunden wirklich geballter Inhalt.
90 Minuten wie ein Fußballspiel.
Vielen Dank. Also das ist nicht selbstverständlich, dass du dir irgendwie hier auf einen Freitagmittag irgendwie die Zeit nimmst, hier hinzukommen. Das ist, glaube ich, eine einzigartige Folge geworden, weil ich glaube, auch einfach viele Angles drin sind, die man vielleicht noch nicht so ganz auf dem Schirm hat. Also du hast auch einfach extrem viel preisgegeben, was vielleicht nicht jeder irgendwie auch erzählt. Also ich bin einfach gespannt, wo es hingeht. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden vielleicht irgendwie in einem Jahr nochmal hier sitzen, weil ich glaube, man könnte einfach über diesen Reisemarkt einfach an sich nochmal so viel reden. Wir hatten jetzt gar keine Zeit über so, was ist eigentlich mit so einem Check24 oder sowas, wo man noch unendlich weit drüber sprechen könnte, was mega interessant noch wäre. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, du bist irgendwann demnächst vielleicht nochmal hier.
Gerne.
Vielen Dank für deine Zeit, das rechnen wir dir sehr hoch an und wir wünschen euch nur das Beste. Ihr seid auf einem geilen Weg, ihr seid irgendwie ein geiles Produkt irgendwie am Ende. Es macht irgendwie Spaß, euch zuzugucken, wie es macht. Und freue mich einfach sehr, dass es geklappt hat. Vielen Dank.
Sehr sehr gerne. Und wie gesagt, wenn jemand Urlaub braucht, die Seite ist klar bekannt. Und ich denke mal, heute in einem Jahr können wir über einen Urlaubsguru-Reiseveranstalter sprechen. Und Marvin, die eine Frage mit, wie wir das mit den Preisberechnungen machen und wie wir die Preissortierung machen, auf die hätte ich mich sehr gefreut. Von daher müssen wir auf jeden Fall nochmal ein Follow-up machen.
Perfekt.
Kriegen wir hin. Vielen Dank trotzdem.
Danke dir, Daniel. Ciao, ciao.
Wiederhören, ciao. Krass, starkes Ding.
Vielen Dank.